Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier von Stoner Frank und Frei. Ja, was soll ich sagen, es gibt ein großes Thema, was hier jetzt aktuell unsere Zeit dominiert und das ist der Krieg in der Ukraine. Und tatsächlich werde ich mich auch heute dem Thema widmen. Wir werden sozusagen starten von diesen aktuellen Ereignissen, aber wie es auch hier in diesem Format gewohnt seid, werden wir jetzt nicht nur den aktuellen Blick drauf haben, sondern ich werde dann auch so ein bisschen so einen größeren Horizont auch betreten, wo ich so den Fragen nachgehe, was passiert eigentlich gerade? So ein bisschen auch dieses geostrategische Bild weiter analysieren. Und ich mache das auch deswegen, nicht nur, weil es natürlich uns alle beschäftigt und auch mich beschäftigt, aber tatsächlich die letzte Sendung, die ich hier für euch gemacht habe, war ja schon eine Analyse, eine geostrategische Analyse. Insbesondere so dieses Verhältnis von Russland zu Mitteleuropa, Westeuropa, war da so im Zentrum meiner Betrachtung. Wir haben so einen historischen Abriss gemacht, so bis ins Mittelalter und hinein. Woher eigentlich dieses Zerwürfnis kommt irgendwie zwischen Russland und Europa, wo ich mir eigentlich denke, natürlicherweise müsste das eigentlich wunderbar zusammengehen. Ne? Und tatsächlich habe ich in der Sendung auch gesagt, dass diese ganze Kriegsangst, die da geschürt wurde, dass die aus meiner Sicht völlig überzogen ist, dass sie irrational ist, dass sie fast schon eine Art Psyop hat, um einfach etwas um die Leute kirre zu machen. Na, jetzt ein paar Wochen später steht man da und es ist auf einmal so ein großer Krieg da. Wobei ich ja auch ganz klar sagen möchte, Stand heute, und keiner weiß, was in der Zukunft ist, aber das ist mal sowieso unfehlbar, sowieso nur der Papst, oder? Aber Stand jetzt ist es ja noch nicht dieser große Krieg und es muss auch gar nicht das werden, sondern Stand jetzt ist es zwischen Russland und Ukraine. Und vielleicht kommen da noch weitere kleine Länder mit rein, Weißrussland und so weiter, aber es ist noch nicht der Krieg Russland gegen Europa. Das heißt, an der Analyse, die ich da letztens gemacht habe, gilt es eigentlich gar nicht so viel zu korrigieren oder zurückzunehmen. Ich stehe da voll dazu und würde auch jetzt sagen, dass ich es nach wie vor für nicht wahrscheinlich halte. Aber ihr merkt schon an der Formulierung, ich ruder ein bisschen zurück, dass ich es nicht wahrscheinlich halte, dass aus diesem Konflikt jetzt wirklich eine Art großer Krieg zwischen NATO und Russland wird oder gar so ein Weltkriegsszenario. Aber die Chancen sind natürlich, also man kann es nicht mehr völlig ausschließen. So. Und die große Frage, die einen natürlich beschäftigt, die auch mich beschäftigt, weil ich meine, alles, was ich zu euch sage, da denke ich drüber nach und reflektiere das auch danach so. Und natürlich, als es jetzt angefangen hat, letzte Woche, wo russische Truppen halt eingelaufen sind in der Ukraine, da habe ich echt erst mal zwei, drei Tage so, bin ich da echt tief in mich drin reingegangen und habe mir gedacht, was geht da ab? Wieso passiert jetzt was ich so überhaupt nicht antizipiert habe? Und wie gesagt, ey, ich meine, Unfehlbarkeit ist eh klar, dass es das nicht gibt. Und ich habe jetzt da kein Problem damit, dass man sich auch mal in Dingen täuschen kann. So. Trotzdem gilt es aber dann, darüber zu reflektieren. Hey, okay, wo lag man da falsch? Was ist anders? Was ist neu? Was habe ich vielleicht nicht gesehen in meiner Analyse? Und deswegen habe ich mich auch entschlossen, jetzt heute wieder dieses Thema aufzubringen in einer längeren Sendung. Dieses Thema Geostrategie. Und es gibt da ganz, ganz viele Facetten. So. Aus meiner Sicht, was wir hier erleben bei den beteiligten Parteien, und das sind letztens Russland, Ukraine und auch der Westen, auch wenn wir jetzt noch nicht oder im Moment nicht jetzt mit Soldaten beteiligt sind, offensichtlich haben wir keine neutrale Position. Ne? In dieser ganzen Gemengenlage sehe ich eigentlich nur Verlierer. Ich sehe nicht, dass irgendeiner von den Beteiligten gewinnt. Russland ist Verlierer, jetzt schon, das sage ich jetzt schon. Ukraine ist Verlierer und der Westen, wo wir noch genau darauf eingehen, wie man das eigentlich definiert, ist auch der Verlierer. Und deswegen stellt sich so die große Frage, so, warum macht die Regierung Putin das? Das ist, glaube ich, die Frage, über die ganz viele von uns nachdenken. Und auch das wird heute so, werde ich mal ein bisschen meine Gedanken dazu mit euch teilen. So. Als erstes fragt man sich natürlich, habe ich den, oder Leute wie ich, und es sind ja ganz viele hier im Westen, die eigentlich immer so gemäßigt auch aufgetreten sind, gesagt haben, hey, mit Russland, wir dürfen nicht diese alten Feindbilder aufbauen oder noch stärken, sonst geht eher Völkerverständigung, eher eine Brücke bauen, Verständnis auch für eine andere Kultur aufbringen, auch für deren Situation, wie sehen die Dinge und so weiter, NATO-Osterweiterung, all diese Sachen werde ich jetzt gar nicht mehr so ins Detail gehen, weil wurde ja schon besprochen. Aber die große Frage, die sich natürlich stellt, ist, hat man sich irgendwo getäuscht in dem Putin? Wieso ist jetzt, das, was er jetzt macht, ist auf einmal so eine andere Handlung? Denn aus meiner Sicht, und da sehe ich auch nicht, was ich groß korrigieren sollte, in den ganzen letzten Jahrzehnten, in dem dieses geostrategische Spiel gespielt wird, und aus meiner Sicht wird das Russland aufgedrückt, dieses Spiel. Also ich sehe nicht, dass der aktive Part sind, sondern die halt immer darauf reagieren. Aber es ist wie so ein Schachspiel. Und dieses Gleichnis oder diese Analogie des Schachspiels ist auch nicht meine Erfindung. Ihr wisst es, in den 90ern hat der Brzezinski so ein Buch geschrieben, The Great Chessboard, wo er auch schon die Ukraine erwähnt, wo er auch schon sagt, die Ukraine ist auf dem geostrategischen Schachfeld eine wichtige Position. Es ist nicht die Dame, aber es ist auch kein Bauer. Es ist irgendwie so eine Springer oder so. Es ist schon ein wichtiges Feld. Brzezinski hat diesen Terminus aufgebracht, aber letztens hat er ihn auch nicht erfunden, sondern auch das habe ich euch schon gesagt, das geht zurück auf Literatur aus England. Rudyard Kipling hat im 19. Jahrhundert das schon so analysiert, dieses geostrategische Schachspiel, das große Schachspiel, wo es damals auch schon gegen Russland ging, ja, im Grunde genommen so, auch mit Indien und so weiter. Ja, und jetzt in den letzten Jahrzehnten, wenn ich so schaue, finde ich, hat Putin in diesem Schachspiel sehr geschickt gespielt. Jeder Zug ist durchdacht. Jeder Zug ist vernünftig auf seine Art und Weise. Und jeder Zug hat aus meiner Sicht auch russische Interessen in Sicht. Und ich spreche jetzt da zum Beispiel über Konflikte wie den Syrien-Konflikt. Auch da hochkomplexes Thema natürlich. Aber aus meiner Sicht hat Russland in dem Syrien-Konflikt eher dazu beigetragen, diesen Konflikt einzudämmen. Wenn nicht gar zu befrieden, aber wahrscheinlich befrieden ist das falsche Wort, weil wirklich Frieden ist in Syrien nicht. Aber durch das Eingreifen von Russland war da so eine Art Game-Changer in diesem Syrien-Krieg. Und insgesamt sind die kriegerischen Handlungen seitdem doch stark bergab gegangen, ne? Weniger geworden. Da, finde ich, hat Russland eher vernünftig agiert und auch in so vielen anderen Situationen in den letzten Jahren. Aber jetzt, was jetzt passiert, jetzt ist was anderes. Das ist wie in so einem Schachspiel, weißt du, du spielst und die ganze Zeit jeder Zug hochkonzentriert und man baut so langfristig seine Stellungen auf, also so im Schach jetzt, ja? So hat so seine Strategie. Und plötzlich kommt so ein Zug, der irgendwie alles kaputt macht, ja? Also so ein Zug, der komplett irgendwie deine ganze Strategie, die du über 20 Züge aufgebaut hast, zerstört und du entblößt, auf einmal ziehst deine Kernfigur raus und es ist fast so ein Harakiri-Zug. Und ich meine, in einem Schachspiel kann man das machen. Das zeigt vielleicht auch diesen Zynismus von dieser Allegorie des Grand Chess Games. Die Welt als Schachspiel. Die Welt als Spiel. Weißt du, ich spiele auch gerne. Und beim Spielen, ey, ob das jetzt hier so ein Brettspiel ist wie Schach oder sonst was, da ist es durchaus auch nachvollziehbar und auch könnte ich mir auch bei mir vorstellen, weißt du, wenn das Spiel irgendwann langweilig wird und das ist so alles so verfahren, dass man sagt, hey, weißt du was, hey, ich mache jetzt mal so ein Action direkt, ich mache jetzt mal was ganz anderes. So. Einfach aus so eine unberechenbare Sache mal, etwas Narrenhaftes zu tun. Und in so einem Spiel ist es witzig. Ja, dann kommt das Spiel wieder in Bewegung, und weil es ja auch letztens egal ist, ob ich gewinne oder verliere. Zum Schluss, hey, komm, können wir alle Figuren umschmeißen. So. Das geht beim Spiel. Beim Spiel kann man sowas machen. Aber halt, wenn es um echtes Leben geht, um echte Menschen, dann ist dieses Spiel halt ultra zynisch. Ja? Aber die große Frage, die sich jetzt mir und ganz, ganz vielen Leuten stellt, ist, warum agiert er so? Denn, und wir werden dort ein bisschen intensiver heute drauf eingehen, ohne dass ich jetzt irgendwie genau sagen kann, so ist es, sondern einfach nur ein paar Gedanken habe. Aber ich möchte jetzt mal einsteigen, eben in der Analyse zu sehen, dieser Zug ist für Russland, ist der verheerend. Und das sage ich jetzt, auch wenn ich Russe wäre, würde ich mich genauso fühlen, würde ich mir auch denken, oh Mann, was macht das mit uns? Denn Russland ist der Verlierer, ist einer der großen Verlierer in diesem Konflikt, egal wie es jetzt schon ausgeht. Ich sehe auch jetzt gar keine Möglichkeit, wie man das wieder zurückschrauben könnte, ohne sein Gesicht zu verlieren, irgendwie wieder den Status von vorher zu erreichen. Das wird lange dauern, das wird möglicherweise Jahrzehnte dauern. Ja. Und als Russe weißt du, okay, jetzt sind wir auf einmal wieder der Paria der Welt. Deine Freiheiten, nicht nur in Russland, das kann ich gar nicht so bewerten. Und das ist ja auch letztens den Russen ihre eigene Sache, wie die sich in ihrem Land organisieren. Aber deine Freiheiten nach außen, die werden zu enorm eingeschränkt. Hey, ich war jetzt erst vor kurzem im Urlaub. Ja. In Ägypten, in so einem Touri-Resort. Also Abenteuerfaktor gleich null, so Ägypten. Ja. Aber ich war ja schon länger in Ägypten, in anderen Zeiten. Aber jetzt so mit der Familie einfach nur in so einem Club, weißt du, all inclusive, eine Woche Dekadenz und Verschwendung. Und hey, da habe ich, das ist jetzt, heute, wo ich zu euch sitze, ist das kaum eine Woche her, da habe ich noch Volleyball gespielt, weißt du, und links von mir ein Russe und rechts von mir ein Ukrainer und wir haben gespielt und geblockt und abklatschen und einfach cool und danach trinken wir ein Bier zusammen. Diese Dinge werden für die Russen so schnell nicht mehr möglich sein. Jetzt bist du als Russe, wirst du isoliert weltweit. Ob das jetzt finanziell ist. Und klar, die Superreichen, die ganz großen Oligarchen, die werden schon irgendwie Mittel und Wege finden. Aber so die einfachen Menschen und auch durchaus die einfachen wohlhabenden Menschen, es gibt einen Haufen Russen, die wohlhabend sind, die mehr haben als du und ich. Ja. Aber für die ist es eine brutale Einschränkung von Freiheit. Irgendwann, weißt du, du bist ausgeschlossen aus dem internationalen Banksystem. Das heißt, den Wohlstand, den du vielleicht in Russland hast, den musst du dann erstmal transferieren in Devisen, ja, damit du dann eben Urlaub im Ausland machen kannst. Es wird alles viel schwieriger, es wird alles viel teurer. Russen werden boykottiert. Jetzt aktuell, das habe ich heute noch morgens gelesen, so. Es werden so für die Olympischen Spiele nicht nur die russischen Sportler werden ausgeschlossen, sondern auch bei den Paralympics. Das ist für mich fast noch krasser. Das ist ein behinderter russischer Sportler und du darfst es einfach nicht mehr mitmachen. Was hast du dir persönlich zu Schulden kommen lassen? Gar nichts. Das heißt, es trifft die Menschen und es trifft auch die russischen Menschen ziemlich krass in so vielen Dingen. Du wirst kulturell ausgeschlossen. Am Ende hast du vielleicht jetzt jahrelang vor dir, so wie es vielleicht Südafrika hatte, so in den 80ern, wo du ein internationaler Paria-Staat bist. Du bist boykottiert. Du darfst nicht mehr teilnehmen an kulturellen Veranstaltungen, ob das jetzt der Sport ist. Klar, in jeder Einzelnen kannst du sagen, na komm, kann ich auch drauf pfeifen. Aber in der Gesamtheit ist es halt so, dass man Russland jetzt komplett isoliert. Nicht nur jetzt militärisch, politisch, sondern in allen Bereichen. Wissenschaft, Kultur, Sport, Kunst. Es kommen halt dann nicht mehr die Bands zu dir ins Land. Und umgekehrt, du hast auch nicht mehr die Reisefreiheit so ohne weiteres. Von den ganzen wirtschaftlichen Schäden, was es langfristig macht, da will ich jetzt noch gar nicht drauf eingehen. Aber was ich damit sagen will, ist, für diese Aktion jetzt dient aus meiner Sicht nicht russischen Interessen. Wenn russische Interessen bedeutet das Volk, ja, also die einfachen Menschen. Und die sehe ich da als große Verlierer. Und umso mehr stellt sich die Frage, warum macht Putin diesen Schritt? Er erscheint so unvernünftig. Und das ist auch der Grund, warum ich das nicht vorher so antizipiert habe. Ja. Und da bin ich auch keineswegs allein. Es waren in der Zeit noch wenige Tage, bevor jetzt dieser Krieg losbrach, haben ja einige gute Kenner von internationaler Politik haben sich ganz ähnlich geäußert, wie ich auch. Die haben gesagt, also so eine große Aggression von russischer Seite ist äußerst unwahrscheinlich, bis auszuschließen. Das hat zum Beispiel selbst der ukrainische Außenminister noch wenige Tage vor dem Krieg gesagt, dass er das jetzt nicht sieht. Als generelles Bedrohungspotenzial natürlich schon, aus ukrainischer Sicht, aber dass es jetzt aktuell sofort kommt, sieht er eigentlich nicht. Aber wir können auch andere heranziehen und wirklich, da gibt es so viele kluge Köpfe, die das ähnlich analysiert haben, weil es auf einer vernünftigen Grundlage die Analyse stattfindet. Und zum Beispiel auch der israelische Außenminister. Lapid heißt der. Der hat auch noch vor kurzem öffentlich gesagt, also so eine russische Invasion jetzt nach Europa, das sieht er überhaupt nicht. Das ist Hysterie, die aus Europa kommt. Und das finde ich durchaus interessant. Ich erwähne auch Israel deshalb, weil Israel zum einen natürlich durch seine eigene Geschichte und durch den ständigen Stress, der dort mit den Arabern ist, sich durchaus auskennt in so Krisensituationen. Hey, Israel ist in einer permanenten Krisensituation, wenn du willst, seit Jahrzehnten. Und die da schon einen Blick auf diese ganzen Sicherheitsbelange haben und Sicherheitsdenken, auch wohl einen sehr effektiven Geheimdienst haben, der israelische Geheimdienst und so weiter. Also Israel, wenn dort der Außenminister so eine Analyse abgibt, hat die vielleicht mehr Gewicht, als wenn es jetzt, sagen wir mal, der Außenminister von Algerien macht oder so. Ja. Also nur so das Beispiel. Und Israel auch deshalb interessant, weil Israel ja sowohl zu Russland als auch zu Ukraine eigentlich ganz gute Beziehungen hat. Tatsächlich sind es zwei Länder, die eine relativ hohe jüdische Community auch haben. Und das ist ja für Israel auch immer wichtig. Und für Israel überhaupt eine schwierige Situation, dort jetzt Stellung zu beziehen, weil sie eben auch eine wichtige Beziehung mit Russland haben. Und die möchte Israel natürlich auch nicht gefährden. Aber hey, da könnte man jetzt hier ein bisschen abschweifen. Aber ich wollte es ja nur zeigen, dass die Analyse, dass von Russland, dass Russland jetzt wohl kaum vorhat, irgendeinen großen Krieg zu starten, die ist vernünftig gewesen. Ja. Und jetzt ist es aber doch anders gekommen. Und das ist so die große Frage, die ihn bewegt. Warum ist auf einmal ein Handeln nicht mehr vernunftbasiert, sondern jetzt spielt was anders? Und da, welche Motivationen stehen dahinter? Aber ich sage ja, es gibt hier nur Verlierer in diesem Konflikt. Und lass uns da noch mal ein bisschen weiterschauen. Die Ukraine ist natürlich auch Verlierer. Die Ukraine ist Verlierer. Es ist sowieso Ukraine spätestens seit den Ereignissen auf dem Maidan in a mess, wie die Amerikaner sagen. Also es ist ein großes Durcheinander, da herrscht Chaos. Und es ist zwar in den letzten Jahren ein bisschen ruhiger geworden, aber tatsächlich die grundlegenden Probleme der Ukraine, die sind in den letzten Jahren nicht gelöst worden. Sprich, das Problem, dass im Osten, im Donbass, dass sich dort Leute separieren von der Ukraine, dass die nicht mehr mit dem Staat zusammen sein wollen, seit dem Maidan, sondern sich eher zu Russland hinführen. Dass du überhaupt in dem ganzen Land halt ja schon diese beiden Ethnien hast. Und Ethnien ist eh schon schwierig, weil das habe ich euch auch gesagt und dazu stehe ich auch. Und okay, vielleicht sieht das in Ukraine anders, aber jetzt aus meiner Wahrnehmung, wenn ich das so ein bisschen aus der Distanz anschaue, ich kann zwischen Ukrainern und Russen jetzt keinen großen Unterschied erkennen, auch ethnisch. Die sehen für mich gleich aus, die sprechen gleich, das ist eine ähnliche Kultur. Weißt du, es gibt andere Konflikte auf der Welt, wo es viel unterschiedlicher ist. Beispielsweise Israelis und Araber. Da kennst du sofort, nicht bei jedem einzelnen Menschen, aber grundsätzlich kannst du schon eher erkennen, der ist ein Israeli, der ist ein Araber. Siehst du schon oft am Gesicht, dass die Religion ist komplett unterschiedlich. Aber in der Ukraine ist es eigentlich sind es für mich Brüdervölker. Und umso unverständlicher, dass man sich da so hat in diesen Konflikt so reinziehen lassen. Und dass man halt nicht jahrelang nicht Brücken gebaut hat, sondern eher Brücken halt einreißt. Und die Religion, da ist es ja auch so. Der Großteil der Ukraine, das sind orthodoxe Christen. Das ist also auch die kulturell und historisch eigentlich, das gehören die zum Osten, die gehören zu Russland, von der Kultur her, auf jeden Fall. Und im Gegensatz zu diesem großen Schisma, also diese große Trennung, was es zwischen der Westkirche gibt, im Grunde um katholische Kirche, bleiben wir noch vor Luther und so weiter, die Westkirche und die Ostkirche, dieser Bruch, der ist wirklich historisch. Und eigentlich in dieser Bruchlinie liegt Ukraine eigentlich auf der Ostseite. Aber eben auch nicht nur, sondern es gibt auch in der Ukraine, gerade im Westen, in den Bereichen, die aber auch vor ein paar Jahrzehnten eher noch zu Polen gehört haben, da ist halt der Katholizismus sehr stark. Aber im Grunde ist das nicht die entscheidende Frontlinie, das möchte ich damit nur sagen. Also hier geht es nicht um so eine alte religiöse Front, die dann so eine alte Bruchlinie, sondern das ist eigentlich auch nicht das Problem in der Ukraine. Aber diese, wie soll ich sagen, dieses Problem, dass du in der Ukraine einen Haufen Leute hast, die gegen Russland sind und auch einen Haufen Leute, die für Russland sind, das hat die Ukraine auch nicht wirklich heilen können oder lösen können, dieses Problem. Und das ist, woran jetzt auch das Land zerreißt. Ich weiß nicht, wie es in Zukunft weitergeht, aber hey, in der jetzigen Situation muss man definitiv Ukraine als Verlierer bezeichnen. Hier an dieser Stelle möchte ich auch was sagen zu den ganzen Solidaritätsaktionen, die jetzt bei uns im Land und überhaupt im Westen stattfinden. Solidarität mit der Ukraine. Und überall sind dann auf einmal die Farben, gelb und hellblau, die Nationalfarben der Ukraine. Und wenn ich mir das so anschaue, da kriege ich auch Bauchschmerzen. Ich kann voll verstehen, dass man seine Solidarität ausdrücken will. Und tatsächlich, das war auch das allererste, als das mit dem Krieg angefangen hat. Und da war ich noch in Ägypten. Ich mir dachte, oh Mann, wie krass ist das jetzt für die Leute hier. Hier direkt in derselben Anlage wie ich sind jetzt auch ein paar Ukrainer. Die wissen jetzt gar nicht, kannst du jetzt nach Hause fliegen. Weißt du, das ist so meine Perspektive, das menschliche Schicksal. Und da ist natürlich mein Mitgefühl, meine Solidarität auch mit den Menschen in dem Land, mit den Menschen, die jetzt unter Krieg leiden, ob das in Kiew ist oder in Charkow oder wo auch immer. Da bin ich auch dabei. Und ich weiß, hier bei uns, die Leute, die jetzt da so schnell die Nationalfarben der Ukraine hochhalten, die machen das aus guter Absicht. Das ist die meisten, das ist mir schon klar. Aber das Problem, was ich dabei sehe, ist, dass ja einer der Gründe, warum es jetzt zu diesem Zustand, warum wir jetzt diesen Zustand erreicht haben, einer der Gründe ist ja auch dieser überbordende Nationalismus. Ja, und der auch in der Ukraine stark ist. Ihr habt das verfolgt damals am Maidan, da gab es da nicht nur Nationalismus, da gab es auch eine bedeutende Portion wirklich Rechtsextremismus. Also Leute, die sich dann auf irgendwelche Traditionen aus dem Zweiten Weltkrieg berufen, wo ukrainische Antibolschewisten auf Seiten der Deutschen gekämpft haben. Und da, in diesem ganzen Ostfront, da sind wirklich schwere Kriegsverbrechen auch passiert. Also diese Sachen sind alle wieder hochgekommen. Und aus meiner Sicht ist dieser übersteigerte Nationalismus, das ist einer der Gründe, der Ukraine und Russland so entzweit. Und das finde ich auch übrigens sehr, sehr interessant, weißt du, dieser Nationalismus. Ich habe ja schon Sendungen gemacht, wo ich diese ganzen Nationalismusprinzipien kritisiere, weil das aus meiner Sicht sehr neue Sachen sind. Das ist, diese ganze Idee Nationalismus ist erst in der Moderne gekommen. Mit Napoleon, kannst du sagen, hat das Ganze angefangen. Dieses moderne Staatssystem, moderne, starke Nationalstaaten. Und wir dürfen das nicht verwechseln mit sowas wie Patriotismus oder Heimatliebe. Das ist was völlig anders. Ey, da spreche ich auch oft drüber. Das ist für mich ein völlig gesunde Einstellung, wenn dort, wo du herkommst, was halt deine Heimat ist, wo du lebst, wenn du da ein positives Verhältnis dazu hast, zu der Stadt, zu dem Land, zu den Menschen, zur Kultur. Wenn du da ein negatives Verhältnis hast, ist es eh schon schwierig, weil das ist nun mal deine Heimat. So. Aber davon rede ich hier nicht. Nationalismus hat nichts mit Heimatliebe zu tun oder selbst der Bereitschaft, für seine Heimat irgendwie einzustehen, sondern das sind moderne Konstrukte. Und ist es nicht so, in meiner Generation, wir wurden eher noch so konditioniert in einer linksliberal orientierten Gesellschaft, in einem Zeitgeist, wurden wir ja so erzogen, dass man diese ganze Nationalismusgeschichte, dass das eigentlich nicht mehr so gut ist. Dieses ganze Flaggengedöns und so weiter. Und auch darüber habe ich mit euch schon gesprochen. Wo kommt die deutsche Flagge her? Ich habe auch mal über Nationalhymnen gesprochen, wenn du da die Texte durchliest. Das ist alles so verstörende 19. Jahrhundert-Denkweise. Und da kommt es letztens her. Und eben auch diese ganzen Flaggengeschichten, Schwarz-Rot-Gold und so. Vor der Weimarer Republik war es halt noch eine ganz andere Farbkombination, die für Deutschland steht. Warum zum Beispiel immer noch die deutschen Sportler in Weiß-Schwarz antreten und nicht in Schwarz-Rot-Gold? Aber hey, um was es mir eigentlich geht, ist, dass hatten wir nicht eigentlich diese negativen Seiten des Nationalismus überwunden. Und ich sage die negativen Seiten, das sind die, wo der Nationalismus sich auch immer abgrenzt von den anderen. Das ist ja das Problem. Dass du positiv zu dir selber und zu deiner Kultur bist, das halte ich für gesund. Das Problem ist aber, Nationalismus heißt ganz oft diese Trennlinie, diese Grenze. Hier sind wir und dort sind die anderen. Und ich finde, das ist gerade in der Ukraine, es ist sehr, sehr deutlich geworden, dass dieser übersteigerte Nationalismus, und das sage ich auch schon seit Jahren, das ist ein Problem für die Ukraine. Das ist keine Politik, die nachhaltig auf lange Sicht der Ukraine Frieden bringt, weil in der Ukraine der Nationalismus, ein ganz starken Anteil in dem Nationalismus ist eben dieses Abgrenzen von Russland. Was definiert die Ukraine? In ganz vielen auch die Feindschaft zu Russland. Dass wir eben keine Russen sind. Wir sind Ukrainer, wir sind eben keine Russen. Aber versteht ihr, dann ist diese Abhängigkeit schon von dieser negativen Energie da. Unser Nationalismus definiert sich, was wir nicht sind. Wir sind keine Russen. Und das ist ja letztens genauso eine Haltung, die auf lange Sicht halt gerade nicht zum Frieden führt. Und für so ein Land wie die Ukraine, ey, wenn du neben dir so einen riesengroßen Nachbarn hast, und dann auch noch mit dem kulturell sehr eng verbunden bist, religiös, wirtschaftlich, historisch, dann ist es nie kann es keine vernünftige Politik sein, irgendwie gegen diesen Nachbarn anzukämpfen. Irgendwie musst du schauen, also rein pragmatisch. Oder musst du gucken, dass du mit dem irgendwie einen Modus vivendi findest, was irgendein Status quo, der funktioniert. Beispielsweise, wenn du jetzt in Asien, wenn du ein Nachbarland von China bist, wenn du jetzt Vietnam bist, dann würde ich dem Vietnamesen auch nicht empfehlen, jetzt eine antichinesische Haltung zu ihrer Staatsräson zu machen. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Ich kann verstehen, dass die Bedenken haben gegen China. Bestimmt werden die da ihre Erfahrungen gemacht haben. Genauso wie die Ukraine, das verstehe ich voll. Aber nachhaltig kann ja nur eine Politik sein, wo du irgendwo auf Augenhöhe kommst, wo man nebeneinander mindestens wenigstens friedvoll existiert, im guten Fall halt auch wirklich offen miteinander umgeht und dann Austausch von Kapital, Waren, Menschen, eine freiere Welt. Und das hat die Ukraine auch nicht gemacht. Also deswegen ist für mich auch die Ukraine und ihr ganzer Traum eigentlich von diesem unabhängigen, freien Staat, der ist gefährdet. Auch durch diese Politik, die man selber betrieben hat. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Aus ukrainischer Sicht, oder wenn ich jetzt mir die Ukraine anschaue, was sie auch zum Verlierer macht, ist, aus meiner Sicht hat sich die Ukraine verführen lassen. Verführen lassen von westlichen Thinktanks, die von Anfang an, also von Anfang an, den Anfang würde ich da setzen mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, 91, die von da ab schon das Ziel hatten, also diese westlichen Thinktanks, die Ukraine loszueisen von Russland. Das Verhältnis zwischen Ukraine und Russland zu verschlechtern, dort so eine Frontline-Linie zu ziehen. Und warum? Auch da, das habe ich euch letztes Jahr erzählt, das ist diese geostrategische Logik. Ja, dass die sich nicht verbinden, sondern dass Eurasien, dass da eine Trennung ist, sodass letzten Endes das Seemachtsmonopol, der Fernhandel, damit der weiterhin bei der Seemacht bleibt. Das ist so diese grundlegende Idee. Und das sind auch keine Theorien oder sowas, denn Victoria Nuland, früher Nudelmann, die hat er dasselbe öffentlich gesagt sogar. Dass die USA seit 1991, und das hat sie vor ein paar Jahren gesagt, mittlerweile werden die Zahlen höher sein, aber damals war es schon eine Riesensumme, ich glaube 1,5 Milliarden oder 2 Milliarden Dollar investieren, um die Ukraine von Russland zu trennen. Das macht man seit 1991. Und aus meiner Sicht hat sich die Ukraine da verführen lassen. Von diesen Versprechungen des Westens, die ein bisschen die Glitzerwelt, hey, bei uns großer Wohlstand und hey, wenn ihr zu uns kommt, dann mit Europa zusammen irgendwie in diese westlichen internationalen Strukturen euch einbaut, dann wird bei euch der Wohlstand ausbrechen und irgendwann ist es dann so, wie man es dann sich vielleicht von der Fernsehwerbung erträumt, weißt du, vom Vater zum Sohn gibt es hier ein neues Auto und bla und alle Wohlstand. Man hat sich davon blenden lassen. Eindeutig. Und das ist eine harte Analyse und ich weiß, viele Ukrainer werden das anders sehen, aber hey, ich kann das hier aus der Ferne sagen. Und ich habe da auch keine persönlichen Interessen drin. Also ich bin weder Russland-Fan noch Russland-Gegner. So, ich betrachte es aus meiner Sicht, aus Distanz und habe das Gefühl, hey, ihr habt euch hier wirklich verführen lassen. Und das ist ein Weg, der auch völlig falsch war. So. Ja, ich sage, alle sind Verlierer und deswegen lassen Sie auch noch hier ein paar Worte zum Westen sagen. Der Westen ist auch Verlierer. Und da kann ich gleich direkt an dem anknüpfen, was ich jetzt mit der Ukraine gesagt habe. Der Westen hat die Ukraine verführt. Und jetzt, wo Russland militärisch einschreitet, jetzt lässt man in gewisser Hinsicht aber auch die Ukraine fallen wie eine heiße Kartoffel. Ja, ich weiß, jetzt kommen natürlich jede Menge Militärlieferungen rein, Waffen und so weiter. Aber auch da, und werde vielleicht noch genauer darauf eingehen, ob das wirklich der Ukraine hilft, wenn man da jetzt noch mehr Waffen reinpumpt. Also ich fürchte, es wird halt noch mehr Zerstörung auslösen. Ne? Gewalt, Gegengewalt, Eskalation. Das russische Militär hat auch noch, schätze ich mal, ein paar Ebenen, die sie zulegen können. Ich kann es nicht verurteilen, ich kann es rein menschlich verstehen und werde nicht darüber urteilen, wenn du jetzt Ukrainer bist und sagst, hey, jetzt ist eine schicksalshafte Stunde, jetzt greife ich zu den Waffen. Das kann ich verstehen, würde aber trotzdem drüber nachdenken, ob das sinnvoll ist, aber verstehen kann ich es. Mein eigener Großvater, also der ist auch freiwillig in den Zweiten Weltkrieg gezogen, weil er auch in seiner Zeit das so analysiert hat, jetzt ist eine schicksalshafte Stunde, jetzt ist der Kampf des Abendlandes gegen Bolschewismus und er muss da mitmachen. Später hat er es dann bereut, schätze ich mal, in seiner Analyse dann eben auch gemerkt, verdammt, wir sind verführt worden, das ist das. Und das ist natürlich ein fieses Gefühl, wenn du alles bereit warst zu geben, selbst dein Leben, und danach merkst, ach, ich bin verführt worden, ich habe so die falsche Sache eingesetzt. Aber zum Besten, ja, man hat eben die Ukraine verführt, man hat die in diese Situation gebracht, aber jetzt lässt man sie auch irgendwo hängen, oder? Und ich fordere damit nicht, dass jetzt hier unsere Soldaten hier an der Front gegen Russen antreten sollen, sondern ey, das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Aber ich analysiere das so geostrategisch. Was meint ihr denn, wie die Menschen auf der Welt und selbst in Ägypten, ich habe bei Ägyptern da auch drüber geplaudert, wie die das sehen? Die sehen das genau so. ey, ihr lasst die Ukraine einfach hängen. Vorher zündelt ihr dort und fixt die an sozusagen mit euren westlichen liberalen Ideen. Hey, kommt zu uns und dann seid ihr auch in der Gemeinschaft drin. Aber jetzt ist kein Soldat da bereit, sein Leben dort zu riskieren. Und man pumpt halt Waffen rein, der macht ihr mal selber so. Aber das ist, da wirst du dann als Land zum Schlachtfeld von irgendwelchen Proxy-Wars. Aber die Welt analysiert das, glaube ich, schon so. Der Westen steht nicht zu seinen Partnern, zu seinen Alliierten. Und wenn man das mal so anschaut, dann reiht sich das auch ein in eine ganze Reihe von Versagen westlicher Politik. Gucken wir uns mal die Nahostpolitik an, der letzten 10 Jahre. Und ihr erinnert euch, da gab es diesen einen General, ich glaube, er hieß Clark, ich verschmeiße mal den Namen, der das geleakt hat, irgendwann in der Zeit nach 9-11, hat er gemeint, er war dann in so einer Konferenz, wollte so die Wichtigen sind hier, USA, die Staatsleute. Und da ist er mit dem Plan konfrontiert worden, dass man innerhalb der nächsten Jahre, ich glaube, es waren 7 Länder, dort die Regierung wechseln will. Wo er auch gemeint hat, das ist doch Wahnsinn, das hat mit 9-11 auch nichts zu tun. Und danach kamen dann diese ganzen Ereignisse von Regime-Changes und schön genannt hat man es noch Arabischer Frühling, wie in der Nahostwelt alte Strukturen aufgebrochen wurden. Aber mit welchem Erfolg denn eigentlich? Ich meine, jetzt gucken wir uns so Länder wie Libyen an. Man hat den Regime-Change gemacht, man hat das alte Regime irgendwie weggebombt, die alte Ordnung zerstört. Aber was hat man gewonnen? Man hat jetzt einen totalen Failed-State. Okay, jetzt könnte man vielleicht noch argumentieren, vielleicht war das auch das Ziel, weißt du, so ein Failed State, so. Und geht es ja dann auch um die ganze Migrationsbewegung und so weiter. Aber wenn ich mir so die ganze Nahostgeschichte anschaue, dann ist doch diese atlantische Politik komplett gescheitert. Syrien, haben wir schon angesprochen, da hat auf einmal dann Russland mitgespielt und hat diesen Plan komplett verändert. In Syrien hast du immer noch die alte Regierung an der Macht. Ja, das Land ist vom Krieg schwerst zerrissen, aber das Ziel, was der westliche Thinktanks hatten, dort eben ein völlig anderes Regime zu installieren, ist gescheitert. Der noch größere Brocken, und da ist man noch gar nicht rangekommen, war ja in dieser strategischen Nahostpolitik von diesen westlichen Thinktanks. Das noch größere Ziel war Iran. Da ist man weit, weit weg davon. Ja. Ein Regime-Change im Iran, da ist man gar nicht dazu gekommen, das zu machen. Ja. Und das wäre wiederum übrigens, was Israel ganz oben auf der Agenda hat. Und der israelische Außenminister, den ich heute schon erwähnt habe, der Lapid, der hat auch das schon öffentlich gesagt. Ja, aus seiner Sicht ist es nicht gut, dass jetzt dieser Ukraine-Russland-Konflikt ist. Nicht zuletzt, weil er die Aufmerksamkeit wegzieht aus Israel, von den wahren Problemen, also aus Israels Sicht. Und das ist eben hier aus Israels Sicht Iran. Man hatte im Iran keinen Regime-Change gemacht, man kam noch nicht dazu und ich kann mir auch jetzt nicht mehr vorstellen, dass sowas möglich ist. Und das sind für mich Zeichen von einer gewissen Schwäche. Einer gewissen Schwäche von diesen westlichen Thinktanks, von dieser westlichen Idee, wie man die Welt neu ordnet, das ist diese neue Weltordnung. Diese Ideen, die werden schwächer anstatt stärker. Also so sieht es für mich aus. Nächstes Beispiel jetzt, wo man die westliche Schwäche erkennen kann. Letztes Jahr Afghanistan, dieser heillose Rückzug. Und wir haben das auch nicht hier, aber hier mit den Kollegen bei Homeoffice haben wir da auch oft drüber gesprochen. Und für mich war das da auch schon so, also, ey, ich sehe da ein Zeichen von Schwäche. Du kannst diese, wie beim Schachspiel wieder, diese Figur, dieses Schachfeld, was ein wichtiges strategisches Feld ist, Afghanistan. Auch da will ich gar nicht darauf eingehen, welche strategische Bedeutung das hat so in dieser großen eurasischen Landmasse. Aber dieses wichtige Feld, man konnte es einfach nicht mehr halten. Es hat zu viel Aufwand gekostet, zu viel Ressourcen so. Diese ganze Afghanistan-Politik ist ja ein einziges Scheitern. Und auch von unserem Land, auch von Deutschland, weil letzten Endes halt Deutschland und auch andere europäische Länder, wir im Grunde genommen im Fahrwasser von diesen atlantischen Thinktanks uns bewegen. Die geben so den Kurs vor und wir fahren halt einfach blind hinterher. Das ist halt der große Alliierte und das machen wir halt einfach. Das wird aber bei uns in Deutschland nicht hinterfragt oder auch diskutiert. Höchstens von Leuten wie uns hier so. Aber diese ganze Politik, die man mit Afghanistan gemacht hat, ist doch so komplett gescheitert. Ja, und wir haben doch die Bilder gesehen, heilloser Abzug von Hals über Kopf, von heute auf morgen. So. Das nämlich auch als Scheitern war. Und man könnte jetzt noch viele weitere Beispiele finden, wo diese atlantische Präsenz und ihre Art von neuer Weltordnung, die wir schon seit Jahrzehnten kennen, und Leute wie wir oder hier bei Nuviso beschäftigen uns seit Jahrzehnten damit, mit dieser Idee von neuer Weltordnung. Aber diese Ideen, die kommen von diesen westlichen Thinktanks. Ja, und wir kennen auch ihre Organisationen, haben auch da schon so oft drüber gesprochen, ob das jetzt Gruppen sind wie die Bilderberger. Ey, die gegründet wurden unter anderem vom niederländischen Königshaus. Sehr viel höhere Eliten werden wir bei uns nicht finden in Europa. Ob wir Gruppen wie Skull and Bones nennen. Diese ganzen atlantischen Strategen, Planer, Weltherrscher, diese Machttrips, Komitee der 300 und so weiter. Und können wir das historisch zurückverfolgen, was jetzt aus diese atlantischen Thinktanks in Amerika, davor waren sie in England, davor waren sie noch nicht mal atlantisch, davor waren sie mediterran, davor war es Venedig. Diese ganzen Ideen, Seehandel, Monopole, haben wir schon oft drüber gesprochen. Aber diese Pläne, die von den Leuten kommen, die werden doch immer schwächer. Die haben nicht mehr die Kraft wie vorher. Und das finde ich auch sehr, sehr interessant zu beobachten. Denn geostrategisch hatte man mit der Ukraine was vor. Aber das wird so nicht funktionieren. Geostrategisch hatte man mit Afghanistan was vor. Mit der ganzen arabischen Welt. Wir könnten überhaupt über den immer geringer werdenden Einfluss von diesen atlantischen Kräften in Amerika sprechen, in Lateinamerika, in Südamerika, in Afrika. Überall auf der Welt nimmt dieser Einfluss ab. Das finde ich ist ganz, ganz wichtig zu erkennen. Und wenn wir schon dabei sind, es gibt hier nur Verlierer. Aktuell der große Gewinner ist aus meiner Sicht China und auch andere große Länder, die halt da nicht weder in diesen atlantischen engen Geflechten drin sind, aber eben auch jetzt nicht hier mit Russland eng zu tun haben, das sind Gewinner. China, Brasilien, wenn du willst, halt überhaupt die großen Länder. Und wo wir schon bei China sind, was meint ihr denn, wie die Menschen in Taiwan diese Sachen betrachten? Weil da ist es genauso. Taiwan ist China, von der Kultur her. Das sind Chinesen, die sehen genauso aus wie Chinesen, die sprechen Chinesisch, sind für mich Chinesen. Die Kultur ist immer etwas Größeres. Darunter kommen dann erste Strukturen, wie halt jetzt der Staat ist. Und da gibt es natürlich das Festland China, hier das aus dem Sozialismus, kommunistische Revolution rausgewachsen. Das kennen wir alles. Und dann gibt es eben Taiwan, die eher eine liberale westliche Politik machen. Beides ist China. Ja, ist überhaupt nichts zu sagen. Selbstverständlich ist das China. Aber es sind halt zwei Staaten. Und die große Garantie, die Taiwan immer hat, das ist, dass sie immer im Westen oder immer im Rücken den Westen, vor allem die USA, haben. Die vielleicht nicht, das weiß ich jetzt gar nicht, ob die auch offen das schon mal ausgesprochen haben, aber die sozusagen den Taiwanesen Sicherheitsgarantien geben. Die sagen, hey, macht ihr schön mit in unserer westlichen, liberalen Art von Weltordnung, Kapitalismus, und macht mit auch in unserer antichinesischen Agenda. Ja, dann wir garantieren euch, dass ihr safe seid. Und über die ganze kalte Kriegszeit war das eigentlich schon eine gute Garantie, wenn die Amerikaner so den Schutz auferlegen. Aber jetzt glaube ich, dass die Leute in Taiwan da überlegen, wenn es hart auf hart kommt, wie sehr können wir denn wirklich mit amerikanischer Hilfe rechnen? In der Ukraine das sieht man einfach zu, wie es dem Land schadet. Ich denke, das sollten die Taiwanesen sollten da genau drüber nachdenken, über ihr Verhältnis mit China und vielleicht auch mal schrittweise versuchen, ja, einen Status quo zu finden, der für beide akzeptabel ist. So. Aber hey, ich will jetzt auch nicht irgendwo anderen Ländern da groß Ratschläge geben. Aber das sehen natürlich die Menschen auf der Welt. Die Menschen sehen, Amerika wird schwächer. Amerika kann hier das nicht mehr alles zusammenhalten. Ne? Und auch in der arabischen Welt würde ich da genau drüber nachdenken. Da ist jetzt sind noch die engsten Verbündeten, und tatsächlich, ich meine wirklich die engsten Verbündeten in diesem geostrategischen Spiel, sind die Golfstaaten für Amerika. Das ist diese ganze Petrodollar-Geschichte, der steht immer noch. Und ich glaube, da das ist für das Schachspiel noch wichtiger als die Figur Ukraine oder die Figur Taiwan. Noch wichtiger ist der Petrodollar. Wenn das auseinandergeht, spätestens dann kann man nicht mehr von diesen Weltmacht, Weltimperium, NWO-Gedanken sprechen. So. Also das finde ich eigentlich auch sehr interessant. Der Westen ist Verlierer. Und mit dem Westen meine ich auch da keineswegs jetzt die Menschen, du und ich, obwohl, hey, wir wissen nicht, wie hoch der Preis ist, den jeder von uns zu zahlen hat. Energiepreise steigen, Wirtschaft und so weiter. Aber Mit dem Westen meine ich vor allem diese westlichen Thinktanks. Diese ganze Idee ihrer NWO, wie sie die Welt gestalten wollen, das ist auf dem absteigenden Ast. Die sind Verlierer in diesem großen geostrategischen Spiel. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Ja. Denn viele haben jetzt auch Sorge, so, und jetzt auch schon mit Corona, dass jetzt halt echt wirklich diese NWO, wie wir diese Pläne auch schon jahrelang kennen, dass die jetzt umgesetzt werden. Aber ich habe schon bei der Corona-Geschichte oft gesagt, ja, diese ganzen Ereignisse, ich habe eher das Gefühl, das schwächt diese globalistischen Spieler. Ich meine, man kann es natürlich unterschiedlich betrachten, so, aber hey, teil mir einfach mal so die Gedanken. Das schwächt die doch. Schwächt es gehen unglaubliche Wirtschaftswerte verloren, Aktienwerte, aber es ist doch genau das, ist das Kapital, was sie haben. Diese Dinge werden geringer. Und es werden neue Strukturen entstehen. Strukturen, die man so vielleicht gar nicht kontrollieren kann. Ich sage deswegen nicht, es wird alles gut, so einfach. Ja. Aber diese alten NWO-Pläne, die wir, also ich persönlich, seit den 80ern verfolge. Ja. Damals George Bush, der Ältere, noch, wie er bei dem Golfkrieg gesagt hat, der hat wortwörtlich von einer neuen Weltordnung gesprochen. Damals, als der Kalte Krieg vorbei war, jetzt werden wir eine neue Weltordnung implementieren. Und die wird auf sogenannten westlichen Werten basieren. Aber das sehe ich überhaupt nicht mehr. Das sehe ich gescheitert an. Und manche meinen ja, wenn man jetzt hier Putin analysiert, naja, vielleicht macht ja der Putin genau das, was diese Oligarchen wollen. Und auf den ersten Blick sieht es so aus. Und das ist, was einem auch persönlich so enttäuscht, dass man so das Gefühl hat, Leute wie Putin, und es ist nicht nur Putin, die Kinderwelt ist mal fixiert auf einen Menschen, aber es sind ja mehrere. Ich finde auch zum Beispiel Lavrov, das ist echt, finde ich fast enttäuschend, weil ich da auch in dem immer so eine Art Vernunft gesehen habe. Keineswegs die Guten, so, hey, für mich sind das alles Machtmenschen und Machtspieler, aber Machtspieler, die vernünftig sind, die sich nicht so schnell hin und her reißen lassen, die also auch ein starkes intellektuelles Fundament haben, wie die jetzt auf einmal so agieren. Weißt du, so vorher sagt man noch, hey, wir machen hier nur Manöver und 2 Tage später rollst du mit dem Panzer rein. Das ist so unehrenhaft, das ist so unehrlich. Und ich fühle mich wirklich so, oder die ersten Tage habe ich so fast eine persönliche Enttäuschung gehabt. Eigentlich ein komisches Gefühl, aber hey, Gefühle sind halt so, ich erzähle es euch halt. So wie, ey Mann, ihr erweist all denen, die für euch eintreten, weltweit erweist ihr einen Bärendienst. Hier in Deutschland, ich habe jahrelang für ein gutes Verhältnis mit Russland gesprochen. Und was natürlich auch darauf basiert, dass man auch mal Vertrauen schenken muss. Ja? Vertrauensbildende Maßnahmen, so läuft das. So läuft Diplomatie genauso wie die Beziehung von Mensch zu Mensch. Du hast mit irgendjemandem Trouble, hey, dann und du willst mit dem irgendwie wieder in Frieden kommen, dann musst du auch mal einen Schritt von dir aus machen. So, ja? Aber all diesen Ideen, die wurden ja voll, jetzt haben alle einen Schlag ins Gesicht bekommen. Und es ist vielleicht ein albernes Wortspiel, aber Russland hat wirklich seinen Fürsprechern in aller Welt, vor allem im Westen, einen Bärendienst erwiesen. Ne? Und warum machen die das? Na, und viele meinen ja, Russland dient jetzt sozusagen den Oligarchen. Sie bestätigen eben diese Propaganda, sie bestätigen das Feindbild. Und wenn du jetzt sozusagen diese westliche, und ich meine damit diese Thinktanks, wenn du deren geostrategisches Spiel kritisierst, es ist heute noch einfacher für die Kritiker gleich draufzuhauen. Haha, bist du Putin-Versteher und so fort. Na, Putin ist ja das Böse. Warum macht Putin das? Manche sagen jetzt, naja, der ist halt Teil von dieser neuen NWO, die geplant werden soll. Und da frage ich aber, bei welcher NWO ist denn Putin Teil? Oder wenn wir dann das noch größere Bild sehen, auch China. Gibt es wirklich eine Kraft, die sozusagen über allen Staaten steht? Ich meine, hey, wir kennen diese Organisation und haben diese NWO-Organisation und haben über die schon oft gesprochen. Schauen wir uns mal beispielsweise die Bilderberger an. Wie viele Russen und Chinesen sind denn bei den Bilderbergen gewesen? Weißt du, da haben wir doch dank der Arbeit von Kollegen von uns, die haben da viel Zeit reingesteckt, und diese Organisation zu enttarnen, die zu zeigen. Hey, vor ein paar Jahren hat man die noch verschwiegen. Wenn du von Bilderbergen gesprochen hast, wirst du ausgelacht. Ja, die gibt's ja gar nicht. Aber mittlerweile, wir wissen ja, wer dort teilnimmt. Schaut euch die an. Das ist nur westliche Elite. Da ist kein Russe. Und ja, jetzt hier beim World Economic Forum, beim Schwab, der hat jetzt auch 2 Chinesen eingeladen. Aber heißt es denn, dass die Chinesen Teil sind von Schwab? Glaubt ihr, die sind Befehlsempfänger von Schwab? Oder kommen die da nicht hin, eigentlich als Beobachter? Weil natürlich, wenn wir von Weltwirtschaftsforum reden, kannst du es ja nicht ohne so ein Land wie China machen. Die haben ja auch wirtschaftliches Potenzial. Die kommen dorthin. Aber glaubt ihr, die sind dort Befehlsempfänger? und lassen sich das sagen, was sie, wie sie zu agieren haben, in einer, um eine westlich geprägte NWO zu starten? Na, mit Sicherheit nicht. Wir kennen ja die Gruppen Skull and Bones. Wie viele Vertreter chinesischer oder indischer oder sonst von irgendwelchen großen Ländern auf dieser Welt, wie viele Vertreter von anderen Kulturen sind denn bei Skull and Bones? Wie viele sind denn bei dem Komitee der 300 oder wie man sie auch alle nennen will? Das sind alles westliche elitäre Organisationen, die ihr Weltbild und ihren Plan von einer Weltordnung der Welt aufdrücken. Das ist, ich sehe dort keine Organisation, die wirklich die ganze Welt umspannt. Sie sind supranational, diese Leute, die sind nicht gebunden an irgendeine Nationalität oder irgendein Volk oder sowas. Aber sie haben keine Kontrolle über die Welt. Das ist ja, was ihr Ziel war. Aber die sehe ich total geschwächt. Und das heißt nicht, dass deswegen alles gut wird, aber ich kann nicht erkennen, um es nochmal klar zu sagen, dass es irgendeine Überloge gibt oder irgendeine eine Organisation, wo dann, was weiß ich, die Amerikaner, die Chinesen und auch der Putin da sitzen, so wie in einem James-Bond-Film, und dann ist da irgendeiner im Sessel Nummer 1 mit seiner Katze in der Hand und sagt, hey, du machst das und du machst das. Das sehe ich nicht. Wo soll es denn sein? Welche Gruppe soll das sein? Welche Eliten sollen denn noch über Rockefeller, Rothschild, Königshäuser, also ich rede jetzt so von diesen alten typischen NWO-Organisationen, Bilderberger und so, wer soll denn da noch drüber stehen? Welche Gruppe soll das sein? Ich kann die nicht erkennen. Gibt es vielleicht müssen wir ins Okkulte schauen. Und ich meine, okay, das ist auf jeden Fall ein interessanter Blick, aber da wird es halt dann noch schwieriger, Dinge zu beweisen. Gibt es möglicherweise dort irgendwie einen Orden von irgendwelchen Schwarzmagiern, die da die Kontrolle haben? Ganz ehrlich, ey, da wird es dann schwierig. Und da sind wir schon mit einem Bein in so religiösen Narrativen drin, ne? Dass halt über dem Menschen vielleicht noch irgendwelche, ja, vielleicht möglicherweise sind es irgendwelche Aliens, die eigentliche NWO sind. Erinnert euch mal, da habe ich mal eine Sendung gemacht, schon lange her, wo ich euch auch den Dollarschein gezeigt habe, mit diesem typischen Bild hier, das Auge Pyramide auf dem Dollar. Aber das Pyramidion, der Deckstein, ganz oben die Spitze, die schwebt über der Pyramide. Und da habe ich auch schon spekuliert, aber was ist dieses Pyramidion? Gibt es da noch was über dem Menschen? Also über dem Menschen? Und da sage ich, okay, das kannst du glauben, aber ab dann bewegen wir uns in religiösen Narrativen. Ja? Ich sehe aber menschliches Drama. Ich sehe menschliches Drama. Ich sehe keine Kräfte, die da drüber sind, die das da manipulieren. So. Und in deren Händen dann sowohl ein Putin als auch ein hier amerikanische Politik und chinesische Politik, sie alle nur Marionetten sind. Das sehe ich nicht. Ja. Aber trotzdem, man bleibt ja wieder bei der Frage, aber was ist da mit dem Putin? Warum macht er jetzt sowas Irrationales? Was auch ihm selbst schadet. Putin wird aus der Nummer nicht mehr rauskommen. Warum machst du so einen selbstzerstörerischen Move, der alles kaputt macht, was du auch vorher aufgebaut hast, deine ganze kluge Position und so weiter? Warum macht er das? Es ist so irrational. Und das ist, was es so schwer zu bewerten macht, diese Irrationalität. Vernünftiges Handeln, selbst wenn es moralisch verwerflich ist, aber es ist immer noch vernünftig, kannst du nachvollziehen. Ja, der macht das, weil er verspricht sich die Vorteile. Aber hat Russland... Sind die so naiv oder gar zu dumm, um die Lage richtig zu bewerten? Das glaube ich nicht. Weil dagegen spricht eben, wie klug sie dieses Schachspiel die ganze Zeit spielen. Und ich glaube nicht, dass die ernsthaft erwartet haben, dass sie in Ukraine dann als Befreier so mit Rosenblättern erwartet haben. Sondern es ist klar, hey, wenn wir dort reingehen, dann wird es Widerstand geben. Vielleicht hat man den Widerstand falsch eingeschätzt, das kann sein. Aber diese Vorstellung... Ja, das wird so sein, wie als damals Hitler in Österreich eingerollt ist. Das wird so nicht passieren, das war ja klar. Warum macht er also diese Moves? Die Russland und auch Putin und seine Machtklicke, die diesen Leuten schaden. So. Warum machen die das? Und man muss also eben gucken, wie kann man sich dieses Irrationale wiederum erklären? Und zum einen ist es natürlich so, es kann auch eine ganz persönliche Sache sein. Das ist ja das, wir erleben hier Human Drama, menschliches Drama auf der Welt, seit Jahrtausenden. Und tatsächlich gab es in der Geschichte schon immer auch diesen Fall, dass einzelne Menschen so unglaublich viel Macht anreichern und trotzdem aber Menschen sind, bei denen vielleicht im Kopf irgendwas mal in die falsche Richtung geht. Größenwahn, irgendeine komische innere Mission. Die Geschichte ist voll davon. Ich meine, was hat ein Alexander den Großen dazu bewegt, bis nach Indien alles zu erobern? Ich meine, welche Motivation stand da dahinter? So? Welche Motivation hatten die großen Imperatoren und so weiter in Rom? Bestes Beispiel ist Napoleon. Es gibt dieses Buch Krieg und Frieden von Tolstoi, großartiges Buch. Und da geht es zentral um diesen Napoleon-Feldzug. Und Napoleon, Tolstoi stellt genau diese Frage: so, was hat eigentlich 1 Million Menschen dazu bewegt, ihre Heimat zu verlassen und Tausende von Kilometern zu marschieren, um Russland anzugreifen? Was ist die Motivation dahinter? War der Plan damals von Napoleon, Russland einzunehmen und dann hier zu einem neuen Arrondissement von Frankreich zu machen? Nee, mit Sicherheit nicht. Warum hat er das gemacht, Napoleon? Was hat es ihm selbst gebracht? Dieser Feldzug ist so krass gescheitert. Von dieser 1 Million Männer, die aufgezogen sind nach Russland, sind 20.000 oder sind zurückgekommen. Napoleon selber war total geschwächt. Seine Grande Armee, desolat, eine Wahnsinnsschlacht verloren. Nicht nur eine Schlacht, sondern diesen ganzen Feldzug. Das hat seine ganzen persönlichen Karriere. Der war am Zenit, als er nach Russland einmarschiert ist und danach, von da ab ging es dann richtig, richtig bergab. Warum macht jemand sowas? Bei Napoleon finde ich es auch interessant, weil der hat tatsächlich sich dazu mal geäußert und ich habe jetzt das Zitat nicht mehr 100% rausfinden können, weil ich habe das schon jahrelang im Kopf, aber ich habe es jetzt nicht mehr gefunden. Deswegen kann ich es nur so frei zitieren. Napoleon hat mal gesagt, vor dem Russlandfeldzug hat er gesprochen von einer inneren Mission, die er hat. Etwas, was ein ganz subjektives Gefühl ist, dass die Vorhersehung von ihm verlangt, das zu machen. Und er hat dann gesagt, wenn diese Aufgabe erfüllt ist, seine Aufgabe auf dieser Welt, seine Mission erfüllt ist, dann hat er gesagt, wird schon ein Atom reichen, um ihn zu zerschmettern. Aber bis dahin, bis die Aufgabe noch nicht erfüllt ist, wird es keine Macht auf der Welt geben, die ihn aufhalten kann. Das war seine Selbstwahrnehmung. Sehr interessant. Und da fragen wir uns, welche Mission könnte denn da dahinter stehen? Und das kann eben sowas ganz Persönliches sein, so ein Größenwahn oder sowas. Und man kann es da versuchen, psychologisch zu erklären. Problem ist, wenn einzelne Menschen so viel Macht haben, ja, dann reißt er mit seinem Trip, reißt er 1 Million Leute ins Unglück. Also das waren nur die eigenen. Ich meine, die ganzen Russen, die da ihr Leben gelassen haben, noch dazu. So. Die Frage ist, gibt es noch eine Agenda dahinter, die das erklären könnte, dieses Handeln? Und darüber möchte ich mit euch noch sprechen. Und das, was ich euch jetzt erzähle, das ist wirklich freier Gedankenaustausch. Ich kann diese Dinge nicht beweisen. Ich bin mir nicht mal so sicher, dass ich sage, so ist es, ja. Und ich möchte euch nur diese Perspektive einfach auch aufzeigen, weil die aus meiner Sicht, das, was ich euch jetzt erzähle, da wird viel zu wenig darüber gesprochen. Die meisten Menschen verstehen das auch nicht und können sich das überhaupt nicht vorstellen, dass das wirklich ein Faktor ist in Weltpolitik, nämlich religiöse Missionen. Und ich habe das an der einen oder anderen Stelle schon öfter gebracht, weil ich es eben so für so elementar wichtig halte, darauf hinzuweisen, auf diese Gefahr, die von religiösen Extremisten ausgeht. Von Menschen, die in dieser Endzeitdenke drin sind. Und dieses Endzeitdenken, das ist aus meiner Sicht, ist das ein psychologischer Zustand. Ich glaube da null dran an diese Geschichten. Weißt du, es gibt für mich dort keine Götter und Dämonen und diese ganzen Sachen, sondern für mich ist es ein psychologischer Ausdruck von den Menschen. Und den halte ich für äußerst gefährlich und destruktiv und irrational, sogar gegen deine eigenen Interessen so. Menschen, die in dieser Endzeitdenke drin sind, das ist eine Kraft, die verachtet das Leben. Gibt super Beispiele dafür, man könnte so viele aufzählen, ne? Und immer wieder bringe ich auch welche, aber sowas wie in Zeiten der Kreuzzüge, da gab es diesen Kinderkreuzzug. Habt ihr davon schon mal gehört? Da sind Kinder aus ganz Europa, sind auch in diesen religiösen Eifer gekommen und haben diese innere Mission. Wir müssen das Heilige Land befreien und dieses Aufopfern, dafür alles tun. Und ich meine, von diesem Kinderkreuzzug, da ist, glaube ich, kein einziger zurückgekommen. Ne? Von Napoleons großen Zug sind wenigstens noch 20.000 zurückgekommen. Von dem Kinderkreuzzug hat man nie mehr wieder davon gehört. Alle, die da beteiligt waren, haben ihr Leben gelassen oder wurden versklavt oder sonst was. Ja. Wieso machen die das? Völlig gegen dein eigenes Interesse. Dein eigenes Interesse sollte doch Wohlergehen sein. Ja, vielleicht was für dich selbst und dann auch für deine Leute, für deine Familie, Kinder und so weiter. Das ist so unser natürliches Interesse, unser biologisches Interesse, dass das Leben weitergeht und dass wir für das Leben einstehen. Aber wenn es eben in diesen religiösen Extremismus geht, mit Endzeit, das ist eben nicht mehr so. Und was ich so interessant finde daran auch, diese Endzeitdenker, die findest du in allen großen Religionen. Und hier hast du auf einmal eine Verbindung, die wirklich übernational ist, die wirklich über die Kulturen, über den Kulturen steht und die auch einen unglaublich tiefen Zeithorizont hat. Weil diese Endzeitgeschichten, die gehen, ja, die gehen Jahrhunderte, Jahrtausende zurück. Man braucht sich nur diese Zeiten, habe ich auch mal eine interessante Sendung zugemacht, zu den römisch-jüdischen Krieg anschauen. Das war eine Endzeit. Und all diese messianischen Figuren, die diese Zeit hervorgebracht hat. Und all diese totalen Krieger, Zeloten, weißt du, die den Römern die Hölle heiß gemacht haben. Diese ganzen Ideen, sich aufopfern, Märtyrertum und so weiter. Das ist Jahrtausende alt. Das ist Endzeitdenken. Letztens selbst das Christentum wurde damals aus meiner Sicht von den Römern erfunden, um diesen religiösen Eifer irgendwas entgegenzusetzen und auch mal so eine friedliche Messias-Figur zu bringen, weil ey, da ging es die ganze Zeit nur um Kämpfen, Kämpfen, Kämpfen. So. Ja, und diese religiösen Endzeitgeschichten, die sind eben supranational, die gibt es in verschiedenen Kulturen. Jetzt habe ich gerade schon angesprochen und das ist natürlich mit am spannendsten zu studieren und dort kann man es vielleicht am meisten verstehen auch, ist innerhalb der jüdischen Religion. Und auch da, ich weiß, ey, boah, für die Kinderwelt ist es immer gleich ein schwieriges Thema, oh, kann man darüber sprechen. Aber ja, wir können, denn das hat nichts zu tun mit Antisemitismus oder sowas. Antisemitismus, Rassismus, auch da habe ich mich schon klar geäußert, das ist Bad Science aus dem 19. Jahrhundert. Das ist weit weg. Aber es gibt innerhalb des Judentums, gibt es immer wieder in dieser langen Geschichte, die Hebräer haben, gibt es immer wieder dieses revolutionäre Judentum, diese Endzeitler, diese messianischen Sekten. Und die gibt es zu allen Zeiten. Die gab es eben damals schon, zu römischer Zeit. Aber ich habe euch ja auch schon mal erzählt über Figuren wie Sabbatai Zvi, diese ganzen Messiasbewegungen in der Geschichte, so war 17., 16. Jahrhundert und so weiter. Im Judentum ist es halt ganz, ganz alt. Und deswegen gibt es ganz, ganz viele Beispiele von diesen Endzeitlern und deren destruktives Handeln. Was man dort erkennen kann. Aber es ist eben nicht nur im Judentum so, sondern es ist tatsächlich in allen größeren Religionen. Im Christentum ist es genauso. Da ist ja schon, das Christentum ist auch direkt rausgewachsen oder wurde gegründet in Verbindung mit dem Judentum. Christus ist nichts anderes als das griechische Wort für Messias. Also da ist diese ganze Idee von Erlöser und Endzeit und so weiter, die ist ja da schon verankert drin. Und deswegen überrascht es auch nicht, dass es im Christentum auch ganz viele von diesen Endzeitleuten gab. Manche von denen wirklich Sekten, die absolut gefährlich waren, die lebensverachtend waren. Das ist so verrückt und für den einfachen Menschen kaum nachzuvollziehen. Aber hey, wir reden jetzt wirklich über das Irrationale. Da gab's ja immer wieder auch Sekten bei diesen Endzeitlern, die Werte komplett umdrehen. Die das ideologisch sich so oder theologisch sich sogar so erklären, wir müssen sündigen, um die Ankunft des Erlösers zu beschleunigen, müssen wir diese Erde müssen die in Brand setzen, zu einem Höllenfeuer machen, damit dann der Messias auch kommt. Weil wenn wir alle hier friedlich sind auf der Erde, dann braucht der Messias gar nicht kommen. Weißt du, und das ist aber bei denen zentral wichtig, wir brauchen Erlösung. Und damit der kommt, muss man selber zündeln. Und das ist auch dieses super Gefährliche an dieser Denkweise. Weil, weißt du, wenn du einfach nur diese Idee hast, ja, es gibt irgendwann ein Ende der Zeit und dann kommt der Erlöser und so weiter, kannst du denken, was du willst. Religionsfreiheit, da bin ich völlig liberal, denk das ruhig. Das Problem ist aber, dass diese Endzeitler, und nicht erst heute, sondern schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, eben in Wirklichkeit überhaupt kein Gottvertrauen haben. Sondern die arbeiten selbst daran, diese negativen Prophezeiungen selbst umzusetzen. Das ist dann, du machst, auf der einen Seite mache ich die Prophezeiung und dann arbeite ich selbst daran. Ich warte nicht darauf, bis Gott irgendwie ein perfektes rotes Kalb schickt. Ich warte nicht darauf, bis Gott irgendwie eingreift, sondern wir machen es selbst. Und das ist dieses Gefährliche. Und da gibt es eben Gruppen bei diesen Endzeitlern, die deshalb die Werte komplett umkehren. Und dann für Leute wie wir, also ich stehe halt auf denen fürs Leben so, die dann für uns richtig, richtig gefährlich werden, weil die aus irrationalen Motiven diese Welt in Brand stecken. Das ist so diese Gefahr von Endzeitsekten. Und ich warte immer davor. Und das hat nichts mit, wie gesagt, mit Antisemitismus zu tun. Das gibt es im Judentum, es gibt es im Christentum, es gibt es im Islam auch ganz, ganz stark. Das gibt es selbst im Buddhismus, im Hinduismus sowieso, weil da gibt es alles. Das ist eine psychologische Haltung von Menschen. Ne? Und jetzt ist natürlich die Frage, die sich stellt, irrationales Handeln, destruktives Handeln, ist das vielleicht ein Motiv, was zur Erklärung taugen könnte für Putins Handeln? Ich sage es ganz klar, ich weiß es nicht. Aber die russische orthodoxe Kirche oder überhaupt die orthodoxe Kirche, bei der ist dieser Anteil an Endzeitstimmung, der ist dort ziemlich stark. Der ist dort stark verbreitet. Ich weiß nicht, ob ihr mal in einem griechischen Kloster wart. Gibt es da einige anzuschauen. Dort, du siehst an den Malereien, alles, was du siehst, das ist die ganze Zeit nur Märtyrertum, Zerstörung, Blut. Die ganze Zeit. Also, da gibt es nirgendwo, weißt du, so die frohe Botschaft. Null. Es ist immer nur Zerstörung und da werden den Leuten die Hände abgehackt und dann geht es einfach ab. Schaust du in die Kirche, nichts. Das ist unglaublich, so was hier eigentlich ist. Und spielt eine große Rolle in dieser orthodoxen Kirche, diese Idee, der Mensch, der sich aufopfert für Christus. Christus, der sich aufopfert, ja, dieser Opfergedanke. Und für die Endzeitler ist es sozusagen so, wir müssen die ganze Welt opfern, damit eben die Erlösung kommt. Das ist diese ja, verrückte Logik, die innerhalb dieses Systems ist. Und bei der orthodoxen Kirche ist es ziemlich stark. Und Putin selbst fühlt sich... Und das ist erstmal nichts Schlimmes, weil ich meine, der ist ja Russe. Der fühlt sich halt eng verbunden mit dieser orthodoxen Kultur. Und die Frage ist, wie weit geht diese Verbindung? Es gibt viele orthodoxe Theologen und das ist auch nichts Neues. Wenn du ja schon die Bücher lest, so Tolstoi oder Dostojewski, da begegnen dir diese Kräfte schon im 19. Jahrhundert. Und auch diese Idee, dass das russische Volk eine besondere Rolle hat in einem Endzeitszenario. Das ist riesengroß im russischen Denken und auch im orthodoxen Denken. Aus orthodoxer Sicht ist das orthodoxe Christentum, ist das wahre Christentum. Wenn du Dostojewski liest, dann beschreibt er schon, dass im Grunde hier die Westkirche, also Vatikan, Europa, dass die schon vor Jahrhunderten letzten Endes das wahre Christentum eigentlich schon verraten haben. Und das ist die eigentlichen Erben von dieser Christusenergie, sehen sich die Russen halt als selber. Sie sind diejenigen. Ja. Und möglicherweise ist Putin in dieser Denkweise drin, dass eben Russland diese besondere auserwählte Rolle hat, die sie in diesem Endzeitszenario zu spielen haben. Und dass da dann vielleicht der Preis, den sie jetzt definitiv zahlen müssen, so haben wir ganz am Anfang gesagt, keinem Russen bringt das jetzt was in seinem Leben, dass der gerechtfertigt ist, weil es eben um eine höhere Sache geht. Und ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich schmeiße euch das halt nur mal so hin, dass tatsächlich diese religiösen Endzeitler, die haben schon viel Einfluss gehabt in der Geschichte. So, man sieht es immer nicht so, weil wir immer versuchen, vernünftig zu analysieren, wie ich das auch mache. Wir versuchen so vernünftig nachzudenken, ja, ich setze mich mal in dem seine Situation rein, was wird er machen? Aber dieses Religiöse, da ist es schwer, weil da kommt, das lebt eben vom Irrationalismus. Ja. Aber jetzt diese ganzen Sachen, dass Russland da eine besondere Rolle spielt, ist auch nicht so, dass sich das jetzt nur die Russen so ausgedacht haben und so. Ja? Weil dann könnte man es so wahrscheinlich jedes Volk oder viele Völker haben sowas, sagen, ja, wir haben eine besondere Mission auf dieser Welt. Ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht, das so zu denken, sich selbst erstmal irgendwo zu stärken. Aber tatsächlich gibt es ja auch ganz, ganz viele so Endzeitler und Kreise von Bibelprophezeiungen. Ihr wisst, Leute, die sich damit beschäftigen. Ganz viele sitzen in Amerika. Sind in diesem fundamentalen amerikanischen Christentum, da sind ganz viele von denen zu Hause, so diese Bibelforscher und Prophezeiungsforscher. Und die weisen auch darauf hin, dass in der Bibel auf diese Endzeit immer wieder hingewiesen wird und auch auf die Rolle, die möglicherweise Russland hat. Da geht es vor allem um das Buch Ezekiel, das ist alles Altes Testament, wobei nicht nur, weil hier Johannes Apokalypse, das ist ein neues Testament und da geht es ja nur um Prophezeiung. Johannes Apokalypse ist eine reine Prophezeiung. So. Hat ja nichts mit Jesus zu tun oder sowas. Ich weiß gar nicht, was ist da verloren im schwarzen Buch. Aber egal. Also im Alten Testament, im Buch Ezekiel, da wird berichtet, dass wenn so die Endzeit nahe ist, dass so weit aus dem Norden werden die Heere von Gog und Magog kommen. Gog und Magog. Und das ist ein bisschen komisch mit den Begriffen. Ich glaube, Gog soll sozusagen der Führer sein aus dem Reiche Magog. Und mit den Namen kann man erstmal nicht anfangen. Aber schon bevor jetzt hier diese aktuellen Ereignisse sind, schon seit vielen Jahren, sind so die meisten Bibelforscher, Prophezeiungskreisen, die sind sich eigentlich einig, Gog und Magog, das ist Russland. Weil es genauso beschrieben wird, halt ganz aus dem hohen Norden. Und ich meine, wenn jetzt hier Israel, Palästina, dich dort, also wenn du dort wärst und du gehst einfach nach Norden, ja, dann kommt Syrien, dann kommt diese türkische große Kultur, osmanisch, wie auch immer du es nennen magst. Und danach kommt Russland, 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 Russland. Bis an Nordpol, wenn du willst. Ja. Und also das heißt, viele identifizieren Russland mit Gog und Magog. Und dann gehen eben diese Prophezeiungen dahin, dass in der Endzeit Gog und Magog einen großen Feldzug machen, der bis nach Jerusalem führt. Der auch letztens die Türkei, was ja auch so eine historische, geostrategische Front ist, Osmanisches Reich Russland. Das sind offensichtlich auch zwei große Kulturen, die sich über Jahrhunderte auch bekämpft haben. Und das ist auch noch nicht ganz geheilt ist. Das wäre wieder der nächste Aspekt. Es gibt so viel zu sagen. Ich sehe, die Zeit schreitet voran. Aber hey, die Rolle der Türkei in dem Ganzen, ich mache vielleicht ein andermal. Aber es gibt jedenfalls diese Prophezeiungen, die sagen, Russland wird irgendwann einen großen Feldzug machen und dann auch andere Nationen, Stämme, Völker werden sich dem anschließen, um mit dem Endziel Jerusalem anzugreifen, aus ihrer Sicht zu befreien. Das ist ja das wiederum aus russischer orthodoxer Sicht ist Jerusalem auch nicht irgendeine Stadt, sondern das ist eben die Stadt von Christus. Und aus deren Sicht ist es möglicherweise eben eine Befreiung davon. Diese ganzen Religionen, die leben von Prophetie. Und da ist es so, dass selbst eben diese Kulturen, die sich eigentlich gegenüberstehen und die möglicherweise jetzt auch wieder in kriegische Handlungen verwickelt werden, auf dieser endzeitlichen Sicht haben die ähnliche Interessen. Das ist das Krasse so. Die haben dann ähnliche Interessen. Und nämlich diese großen destruktiven Kriege zur Vorbereitung der Ankunft des Messias. Des Messias, des Mahdi, wie die Moslems sagen, des Christus, wie es die Christen sagen. Es ist immer dasselbe. Und das heißt, die können dann auf weltlicher Ebene voll Gegner sein, Feinde sein, aber auf einer größeren Ebene, und da müssen die sich noch nicht mal treffen, da müssen die keine Konferenzen abhalten, auf einer größeren Ebene haben sie möglicherweise ein gleiches Ziel, nämlich diese Welt on fire zu setzen. Und das ist vielleicht die Gefahr, die hier droht. Diese Informationen, die kommen auch aus der islamischen Welt. Und das ist vielleicht auch richtig interessant, weil die eben eine andere Kultur ist als unsere. Aber auch die zeichnen ihr Bild der letzten Tage. Und auch in den islamischen Prophezeiungen wird Russland und diese Gog-Magog-Geschichte wird dort erwähnt. An der Stelle gebe ich euch mal einen kleinen Tipp, wo ihr, wenn euch solche Dinge interessieren, wo ihr vielleicht selber noch mehr aus erster Hand erfahren könnt. Jetzt gerade den islamischen Blick auf die Endzeit, islamische Eschatologie. Eschatologie ist das Fachwort sozusagen für Endzeitdenken, Endzeittheologie und so. Und ey, ohne Scheiß, mir ist das ja alles komplett fremd, weil diese ganze Idee von Eschatologie, von Endzeit, das ist für mich ist das schon ein komplett falsches Weltbild. Weil das ist dieses, es gab einen Anfang, da hat Gott die Welt geschaffen und dann gibt es die Heilsgeschichte, so nennt sich das theologisch. Alles strebt zum Heil, zur Erlösung und irgendwann kommt diese Endzeit und dann kommt das Heil und die Erlösung und danach ist das Leben vorbei, wie wir es kennen. Und danach ist dann Gottes Reich. Sind wir vielleicht alle nur noch spirituell, nur noch irgendwelche Seelen. Dieses ganze Weltbild ist für mich verkehrt, weil ich komme aus einer ganz anderen Sicht. Für mich ist Leben und menschliches Leben hat keinen Anfang, kein Ende. Wir setzen den Zeithorizont auch archäologisch immer weiter zurück, wie lange es gibt schon Menschen. Und für mich ist dieses ganze Konzept so, dass Geschichte linear verläuft. Hier wurde es geschaffen und dann gibt es eine Linie und hier ist das Ende. Das ist für mich an sich ja schon falsch. Das nur dazu. Aber jetzt eben in dieser islamischen Welt gibt es auch diese Prophezeiungen und ich wollte euch ja diesen Tipp geben. Da gibt es einen Mann, der heißt Sheikh Imran Hossein. Imran Hossein. Und wenn ihr den googelt, dann werdet ihr ganz viel finden. Das ist jemand, der ein islamischer Gelehrter, der auf Englisch veröffentlicht und der auch in den USA gelebt hat. Der lebt jetzt aber in der Karibik irgendwo. Und der sich auch ganz viel schon geäußert hat zu diesen islamischen Prophezeiungen einer Endzeit. Und wie gesagt, ich sage jetzt nicht, hey, das ist der Mann, der weiß alles. Mir sind die alle suspekt, diese Endzeitleute und diese religiösen Gelehrten. Aber es ist einfach nur interessant zu sehen, es ist aus islamischer Sicht. Und die beschreiben auch so ein Szenario. Der Sheikh Imran Hossein, der hat schon vor Jahren auch davon gesprochen, von dieser besonderen Rolle, die Russland hat. Auch in islamischen, in den Hadithen gewisse Prophezeiungen. Und da ist es ähnlich. Und der hat auch schon vor Jahren gesagt, die Prophezeiungen in der islamischen Welt sagen, irgendwann wird dieses Russland wird Jerusalem befreien. Aus islamischer Sicht ist er das wieder jetzt im Moment nicht befreit, weil dort ja wiederum die Hebräer sind. Ach, es ist eine. Da wieder, auf der weltlichen Ebene sind die voll Feinde, aber auf einer größeren Sicht haben die eigentlich alle dasselbe Interesse. Ja, weil bei den Israelis, nicht bei den Israelis, weil das ist das Weltliche, bei den Hebräern, dort gibt es eben auch diese richtig krassen Endzeitgeschichten. Die sagen, der Messias kann nur kommen, wenn der neue Tempel aufgebaut wird. Auf dem Tempelberg. Und das kann nur passieren, wenn vorher aber Palästina brennt und auch Israel brennt. Das ist so eine kranke Denkweise letzten Endes. Also du musst das große Opfer bringen, damit dann eben der Erlöser kommen kann. Das Opfer selbst ist dann sozusagen Anlass für den Erlöser. Hey, guck mal, was geht denn hier ab? Hier auf dieser Erde einzugreifen. Da sehen wir also auch, wie weit es noch zurück ist oder man könnte auch sagen, wie tief in unserer Psyche das noch verankert ist, diese ganze Opfergedanke. Es geht bis hin zu den archaischen Zeiten, wo man Menschenopfer gebracht hat, damit am nächsten Morgen wieder die Sonne aufgeht und sowas. Ja. Wow, völlig irrational. Aber diese Dinge sind passiert auf der Welt. Das ist das Problem, mit dem wir konfrontiert sind. Und naja, also wie gesagt, dieser Sheikh Imran Hossein, der spricht eben auch darüber und der sagt, es werden die Russen sein und die orthodoxe Kirche, die er selber auch sagt, das sind die wahren Nachfolger Christi, die sieht er als Alliierte. Der Sheikh Imran Hossein, Islam ist auch vielfältig, der steht nicht auf der Seite von diesen Wahhabiten, weißt du, die jetzt aus dem Golf heraus diese ganze islamische Welt auch terrorisieren, dieser revolutionäre Islam, nee, der ist eher so ein konservativer Moslem, der vor diesen Kräften warnt, der warnt vor IS, der sagt, hey, das sind die eigentlichen Verführer, die zerstören den Islam. Und so sehe ich das auch. Tatsächlich tun die das ja. Also das nur dahin. Aber eben selbst ein, also der sagt eben auch, Russland hat da eine besondere Rolle. Die werden irgendwann, werden die Türkei niedermachen, werden Konstantinopel wieder christianisieren und werden danach Jerusalem befreien. Und befreien im Sinne von, ja, ein Befreien bereit machen für dieses Endzeit-Szenario. Und das ist was, wie gesagt, all diese Dinge, die ich sage, also das sind Fakten. Ne? Ich sage jetzt aber nicht, genauso wird es kommen. Weil grundlegend ist es für mich eben eine völlig verrückte Sicht auf diese Welt. Das Problem ist aber, die wollen das durchsetzen. Und ob man Putins Handeln jetzt aus dieser Sicht heraus erklären kann, weiß ich nicht. Ich weiß, dass Putin schon Russland und die orthodoxe Kirche sehr stark sieht. Ich weiß auch, dass er, das hat er, glaube ich, auch schon gesagt, oder zumindest Leute, mit denen er auch zu tun hat. Da gibt es eine gewisse Vordenker auch in Russland, also auch religiöse Leute, der Patriarch und so. Die hängen viele miteinander ab. Und diese Idee, dass Russland eben diese große, ein auserwähltes Volk ist in einem Endzeit-Szenario, das ist in Russland stark verbreitet. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Motiv ist, aber ich halte es mal ganz wichtig, diese Endzeit-Leute und ihre Narrative und ihre Pläne, das sind wirklich Pläne, die mal da mal darüber nachzudenken, das einfach einzubeziehen, weil möglicherweise ist das die Spur, die in die richtige Richtung führt. Und möglicherweise ist das tatsächlich der Antrieb für Putin, jetzt eben in einen Move zu machen, der eben rein vernünftig analysiert, nur destruktiv ist, der niemandem was bringt, der bringt euch nichts. Warum macht ihr das dann? Und ich halte das für richtig heiß. Und wie gesagt, diese Endzeit-Leute, die gibt es in allen großen Weltreligionen und deren Ziel ist, sag's nochmal, die Welt anzuzünden, damit dann die Erlösung kommen kann. Aber hey, wir als Menschen, die für diese Welt einstehen, das ist komplett ein Konzept, was uns dir gegenüberstellt. So. Hey, ich meine, du kannst glauben, was du willst, Religionsfreiheit, leben und leben lassen. Aber wenn du wirklich diese Welt anzünden willst, damit deine religiöse Prophezeiung, die von euch auch kommt, dieselbe Denkweise, die Prophezeiung raus hat und die an der Umsetzung der Prophezeiung arbeitet, dann hört religiöse Toleranz auf, weil dann kann ich das nicht mehr tolerieren. Mach das bei dir in deinem Tempel, aber wenn du meine Stadt anzünden willst, mein Land, meine Welt, dann stehen wir in Opposition zueinander so. Und wie gesagt, ich glaube überhaupt nicht an diese Endzeitgeschichten. Deswegen, wie ich es euch am Anfang auch gesagt habe, also in mir drin löst es keine Panik aus, was jetzt passiert. Mein Herz ist ruhig. Weil diese ganzen Endzeitfanatiker, so gefährlich sie sind, so irre sind sie auch. und erkennen einfach nicht, was es noch alles auf der Welt gibt, was es für uns auch für Möglichkeiten gibt. Weißt du, wahre Spiritualität haben die ja nicht. Sonst, sie haben ja kein Gottvertrauen, sonst würden sie einfach hier sich zurückziehen, irgendein Asket in die Höhle und abwarten, was passiert. Ich kann mich verabschieden von dieser Welt, mach das. Aber das haben sie ja nicht, sie haben ja kein Vertrauen darauf, sondern nee, wir machen das selbst. Wir sorgen dafür, dass diese Welt ins Brennen gerät. Und das ist ja nur ein Ausdruck davon, dass du eben kein Vertrauen hast. Da. Das heißt, letztens diese Endzeitler, ich halte sie für gefährlich. Ich halte diese psychologische Haltung für extrem destruktiv und gefährlich seit Jahrtausenden. Aber sie ist nicht wahr. Und sie kommt nicht aus der Mitte der Menschen. Und es ist immer etwas, was so wackelig auch ist und was sich selbst, was eben destruktiv ist und sich selbst schadet. Und klar kann ich jetzt nicht irgendwie, gerade nachdem, wie ich jetzt auch vor wenigen Wochen noch gesagt habe, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Russen jetzt so eine Aktion machen. Natürlich kann ich jetzt nicht sagen, hey Leute, sei es gut, macht euch keine Sorgen, weil, weiß ich nicht, welche Glaubwürdigkeit man da noch hat. Natürlich muss man sich Sorgen machen, weil eben das Irrationale jetzt in der Politik ist. Weil das Irrationale da ist. Und hey, das ist unberechenbar. Das ist die Definition von irrational. Du kannst es nicht vorhersehen. Du weißt nicht, was passiert da als nächstes. Ja? Und deswegen verstehe ich schon, dass die Menschen jetzt viel Sorge haben. Habe ich auch. Aber auf der anderen Seite habe ich keine Angst. Und ich hab so ein Gefühl, so krass jetzt die Dinge in Bewegung sind, aber es sieht echt eigentlich auch nicht so schlecht aus. Und das möchte ich euch vielleicht auch noch mitgeben hier. Ich hätte eigentlich noch viel mehr zu sagen. Das ist das Schöne. Ich mache viele Sendungen. Ja. Wenn ich heute nicht alles gesagt habe, sei es beim nächsten Mal. Ja. Aber heute möchte ich euch auf jeden Fall auch noch zum Ende hin eine gewisse, ja, optimistisch klingt jetzt vielleicht zu albern, aber halt euch auch eine Perspektive aufzeigen, so hey, vielleicht ist es schon okay, wie das sich gerade so entwickelt. Ich hatte es gesagt, der Westen ist ein großer Verlierer. Und mit Westen meine ich vor allem diese westlichen Thinktanks, diese westliche Hybris auch so, unser System der Welt aufzudrücken. Dieses ganze universale Denken, das, was unsere Werte sind, die gelten überall im Universum. Das ist einfach nur reine Hybris. Deswegen, wenn man sagt, ja, hey, der Mensch oder der Staat, das sind ja keine Demokraten. Ja, okay, aber das ist unser Verständnis. Also diese ganze westliche Hybris, die ist auf dem absteigenden Ast. Dem entgleitet etwas, ja? Sondern also diese westliche Macht verliert an Macht, verliert an Einfluss. Und wenn überhaupt jetzt in diesem geostrategischen Spiel wir nur Verlierer haben, wenn es dort keine Gewinner gibt, außer die gar nicht mitspielen, jetzt in diesem konkreten Fall China, die, hey, wir sind neutral, wir gucken uns das mal so an und die schmunzeln natürlich nur. Ja, hey, egal wie der Weg läuft, für uns ist das gut. Aber für diejenigen, die in dem Spiel mitspielen, wenn es dort keine Gewinner gibt, dann ist es möglicherweise auch eine Chance für uns Menschen, für menschliches Bewusstsein, für die abendländische Kultur, aus der dieses Spiel herkommt. Das sind die Engländer, die das Great Chess Game erfunden haben. Möglicherweise schon vorher die Venezianer, aber es ist Abendland. Das Spiel haben nicht die Russen erfunden, das haben auch nicht die Chinesen erfunden und drücken es uns rein und wir reagieren, sondern das kommt aus dem Abendländer. Und ich bin ja Europäer und voller Zuversicht, aber diese abendländische Hybris, dieses, dass wir glauben, wir haben die Wahrheit und wir drücken es der ganzen Welt rein und wir bestimmen das. Und dieses geostrategische Schachspiel ist ja nichts anderes als ein Mittel, wie man die Welt nach seinen Dünken irgendwie formt. Diese ganze Idee von Weltordnung, neuer Weltordnung, ist nichts anderes. Ich glaube, da kommt langsam so der Reality-Check. Und wenn es in diesem Spiel nur Verlierer gibt, dann kommt man doch irgendwann auch mal zur Lösung, ja, vielleicht ist das Spiel auch einfach nicht so gut. Also wenn du es noch nicht mehr gewinnen kannst, wenn ich ein Spiel spiele, wo ich nur verliere, dann komme ich zu dem Punkt, okay, das Spiel ist bescheuert. Das ist wie in diesem Trash-Film hier aus den 80ern, Wargames, Kriegsspiele, wo doch dann die entscheidende Szene ist, dass dann so die künstliche Intelligenz halt checkt, dass, wie heißt dieses Spiel, wo du so 9 Kästchen hast, dann machst du Kreuze und Kreise und musst 3 zusammenbringen, das geht nie. Es geht nie auf, du kannst nie gewinnen und nicht verlieren. Und da in dem Film ist dann so, dass die künstliche Intelligenz anhand von diesem Spiel dann checkt, hey, das ist ja total bescheuert, was wir machen. So. Und vielleicht geht es für uns auch in diese Richtung. Wenn wir erkennen als Menschen, hey, das ist ein Spiel, wo es keine Gewinner geben kann. Es ist ein irrationales Spiel. Dann besteht auch vielleicht die Möglichkeit, sich daraus zu lösen. Und die Möglichkeit auch, sich aus diesem Spiel frei zu machen, dieses Spiel zu beenden. Überhaupt zu beenden, dass wir die Welt als aufteilen, als Gegner. Aber letztens ist das auch so eine Haltung, die uns aus dem 19. Jahrhundert vererbt wurde. Diese Grundidee, die eben schon von Darwin verkündet wurde, die dann biologisch versucht wird zu definieren. Es sind halt alle gegen alle. Das ist das große Kampfspiel. Survival of the fittest. Und Preservation of Races. Also manche bevorzugt man. Das ist diese ganze Denkweise, dass alles nur gegeneinander kämpft. Und wenn du halt stark genug bist, dann setzt dich da durch. Aber diese ganze Denkweise ist falsch. Und vielleicht, wenn wir durch den Schmerz, kommt man manchmal zum Lernen. Das ist beim Einzelmenschen auch so. Vielleicht checken wir dann irgendwann, dass diese Denkweise falsch ist. Sondern und du kannst in der Natur auch was ganz anders sehen. Also wenn ich durch die Natur gehe, dann sehe ich, boah, guck mal, wie alles miteinander zusammenhängt. Wie alles miteinander auch arbeitet. Selbst Dinge, die gegeneinander stehen, wie meinetwegen das Reh und der Wolf. Die sind offensichtlich jetzt nicht die besten Freunde. Aber im Ganzen siehst du Wechselwirkungen. Siehst du, wie eins mit dem anderen ins Gleichgewicht kommt. Siehst du eine Natur, die zusammenarbeitet. So könnte man auch die Welt erklären. Aber es ist dieses alte Weltbild, was uns eben in diese völlig falsche Denkrichtung schiebt. Und da sehe ich tatsächlich Hoffnung, dass wir erkennen, hey, diese Politik funktioniert so nicht. Die bringt uns keinen Vorteil. So. Und dass wir uns tatsächlich vielleicht die Chance haben. Und manche werden sagen, es ist naiv. Aber warum ist es naiv? Diese Idee von die Darwin und andere Leute setzen, das ist keine Naturwissenschaft. Das ist kein Naturgesetz. Sondern es ist eine Interpretation, wie man Natur sieht. Man kann es auch ganz anders sehen. Und ich gehöre zu denen. Das ist kein universelles Prinzip, was immer gelten muss. Und weil an den Naturgesetzen, mit dem musst du halt umgehen. Zu sagen, ich mache die anders, dann wärst du wirklich albern. Und da kannst du ausgelacht werden. Aber das ist nicht ohne Alternative. Es wird uns immer nur erzählt, so, das, was jetzt ist, ist alternativlos, aber stimmt ja gar nicht. Und möglicherweise ist es halt jetzt echt eine Zeit, Apokalypse heißt auch nichts anderes als Offenbarung. Ja, dieses Wort heißt per se, heißt es nicht Zerstörung, sondern Offenbarung, weil die Dinge ans Licht kommen. Die Dinge, die vielleicht über Jahrtausende sogar verborgen waren, aber wichtigen Einfluss oder Motoren waren von unserer menschlichen Entwicklung, die uns auch in die falsche Richtung geschoben haben. Möglicherweise kommen die jetzt ans Licht, ins Bewusstsein. Und das ist die Chance, wo wir sie dann auch erkennen können. Und da sehe ich tatsächlich, und das klingt jetzt, ich weiß, manche werden es sagen, ja, Stoner ist naiv, aber ich sage das jetzt nicht aus irgendeinem, so alles wird gut, weiße Watte, Esoterik, Hippie-Shit. Nee, überhaupt nicht. Aus meiner Sicht ist tatsächlich die Chance da. Am Horizont sehe ich schon die Möglichkeit, hey, wir können im ganz großen Dinge zur Heilung bringen. Wir können uns aus dieser Denkweise verabschieden, wenn wir erkennen, diese Denkweise, die schadet uns nur, die bringt uns nichts. Das ist die falsche Denkweise. Die bringt Leid auf diese Erde. Und nicht nur, dass wir sagen, Krieg ist verkehrt, sondern dass wir auch dieses ganze Weltbild hinterfragen, was dahinter steckt. Dieser ganze Darwinismus, dieser Materialismus, dass die Welt rein mechanisch ist und so weiter. All diese Dinge können wir hinterfragen und das führt uns möglicherweise in eine neue Richtung. Diejenigen, die diese NWO geplant haben, die sind traditionell, diese westlichen Thinktanks, die sind schwächer geworden. Sie sind auf dem absteigenden Ast. Das heißt nicht, dass die jetzt ungefährlich sind und alle hier sich an den Händen halten, Kumbaya singen, aber vielleicht ist gerade dieses aus der Erkenntnis heraus, dass sie schwächer werden, dass sie jetzt in so eine Position kommen, wir müssen all in gehen, wie in so einem Pokerspiel. Du musst jetzt alles riskieren, weil eben das nicht nach den Plänen läuft, die sie sich da jahrzehntelang ausklamüsert haben. Diese Pläne sind Makulatur. Mittlerweile ist eine ganz andere Dynamik angenommen. Und auch jetzt, ich weiß, wenn ich das so sage, frage ich mich schon, werden manche von euch sagen, ja, Stoner, bist naiv. Aber selbst jetzt in dieser Zeit sehe ich Hoffnung, sehe ich die Chance auf ganz, ganz große Heilung. Und dass wir wirklich dieses falsche Weltbild, dass wir aus dem rauskommen. Aus diesem falschen Weltbild wachsen heraus unsere Wirtschaftssysteme, unsere Finanzsysteme. Habe ich euch schon erzählt, so dieser ganze Kapitalismus, der moderne Kapitalismus, wie er definiert wurde seit dem 18., 17. Jahrhundert, Adam Smith und so weiter, John Locke, der Mensch, der dem Menschen ein Wolf ist. der Homo economicus, der Mensch, der immer eben rational, vernünftig zu seinem Vorteil handelt. Genau das passiert eben nicht. Der Mensch ist offensichtlich kein Homo economicus, sonst würde das nicht passieren. So. Da, wir sind wirklich in einer spannenden Zeit, in einer interessanten Zeit und wer weiß, wie weit dann die Heilung geht. Jetzt tut's weh. Aktuell tut es weh, ist keine Frage. Mein Herz blutet, dass solche Dinge in Europa passieren. Mein Mitgefühl ist wirklich mit den Menschen, die dort leiden und über nationale Grenzen hinweg, aus rein menschlicher Perspektive. Mein Mitgefühl geht dem ukrainischen Zivilisten genauso wie irgendwie dem einfachen russischen Soldaten, der da sein Leben lässt. Das sind alles Menschen. So. Mein Herz blutet, dass diese Dinge passieren. Aber im ganz Großen, ich habe keine Angst. Jetzt steigt nicht selber ein in diese negative psychische Position, es ist alles verloren, weil da, von da ist dann der Schritt auch nicht mehr weit, dann zu sagen, ja, wenn eh schon alles verloren ist, hey, dann hauen wir es alles zusammen. So. Oh, wir sollten das nicht machen, weil echt, wir stehen pro Leben ein, pro Menschen und wir sollten nicht leichtfertig Strukturen zerstören, wie jetzt auch in den letzten Jahrzehnten das Völkerrecht zerschlagen wurde und all diese Sachen. Lass uns mit positiv, mit Hoffnung in die Zukunft schauen. Und was heißt schon Hoffnung? Lass uns einfach das Richtige machen. Das ist das Entscheidende. Heute, jetzt, in diesem Augenblick, mach das Richtige. Und wohin die große Reise geht, das wissen wir alle nicht. Auch keine Kristallkugel. Aber es sind große Dinge, verändern sich. Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil wir eben schon manche Dinge, die schreien schon seit so langer Zeit nach Veränderung. Und ja, okay, wir haben die ganze Zeit versucht, das auf friedliche, milde Art zu machen. Jetzt kommt es halt mit ein bisschen Gewittersturm. Und dann ist vielleicht eine Phase, wo man auch seinen Kopf einziehen muss für sich und die Seinen irgendwie schauen. Es ist eine schwierige Zeit, aber der Sturm wird auch vorübergehen. Und möglicherweise ist es danach dann die ganze Atmosphäre befreiter, klarer, heiterer als vorher. Ja, also in diesem Sinne, so, das ist das Entscheidende, so echt für das Leben einstehen. Schau bei dir selbst, finde deinen eigenen inneren Kompass. Gerade jetzt, es ist auch so eine dialektische Zeit. Also Dialektik im Sinne von, es gibt immer so zwei Pole, so wie bei Hegel, Dialektik. Und das ist so krass, diese Lagerdenke. Hier sind die Guten, da sind die Bösen, hin und her und dann Politik und so weiter. Und wir bekommen doch alle mit. Das sind Social Media, du musst dir die Sachen eigentlich durchlesen. Nur die Vibration fühlen. Es ist so heillos. Es ist so heillos deswegen, weil die Menschen keine Orientierung mehr haben. Und man sich dann halt, wenn man keine Orientierung hat, dann versucht man sich halt Verbündete oder irgendwelche Experten und dem vertraue ich, dem glaube ich. Hey, Trump ist wie so ein Erlöser, Putin. Und Leute, was es braucht, ist den eigenen inneren Kompass stärken. Jeder von euch, jeder von uns Menschen hat hier drin seinen eigenen Kompass. Hier ist im Herzen von uns ist etwas drin, was weiß, was richtig und was falsch ist. Und in diesen Zeiten von Verwirrung, von Überemotionalität, von Irrationalität ist es umso wichtiger und tatsächlich auch umso leichter, mal Verbindung mit seinem eigenen Kompass aufzunehmen und dort drin zu bleiben und daraus zu leben. Und das ist mein Wunsch an euch, dass euch das gelingen möge, dass eben wir aus diesen schlimmen Ereignissen, die sich da jetzt entfalten, dass wir trotzdem da was rausholen können und dass wir jetzt nicht in Angst und Panik versinken. Ich, ganz ehrlich, ich weiß, mein Kopf sagt mir auch, oh shit, das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus, das, so eine ganze Menge Dinge. Aber ich sag's euch ehrlich, nicht, um euch irgendwie zu beschwichtigen, was hätte ich auch davon, sondern ich sage euch ganz ehrlich so, also in mir drin, ich habe keine Panik. Und ich sehe auch keinen Grund dazu. So. Jo. Jetzt in diesem Sinne so habe ich, glaube ich, ganz viel gesagt, was mir auf dem Herzen lag. Ich danke euch, dass ihr mir nochmal die Aufmerksamkeit geschenkt habt zu diesen schwierigen Themen. Hier geostrategisch sich zu äußern, ist schwierig. Man kann sich täuschen, dann steht man wieder, wird es wieder vorgeworfen. Aber ey, ich danke euch, dass ihr hier mir die Aufmerksamkeit gegeben habt, mich nochmal in Länge zu diesem Thema zu äußern. Das wird uns nicht ganz loslassen, natürlich in den Formaten hier bei Nuviso, bei Homeoffice, da sprechen wir die ganze Zeit auch über diese aktuellen Dinge. Aber es wird auch hier in diesem Format bestimmt auch wieder mal kommen, wenn ich das Gefühl habe, da was sagen zu wollen. Aber ich werde auch trotzdem weiterhin an den anderen Themen arbeiten. Das ist genau das. Das Leben geht weiter. Und lasst euch da jetzt nicht in so dieses Endzeitdenken reinziehen, in Angst und Panik und dann diese ganzen schrägen Narrative und Erlösung und so weiter. Lass uns auf das konzentrieren, was hier und jetzt ist. Das Leben geht weiter. Das ist, um was es geht. Okay, vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt uns weiterhin gewogen. Und wo auch immer ihr auf dieser Welt sagt, ich war ja letztens erst in Ägypten, deswegen sage ich es auf Arabisch. Salam, Friede sei mit euch.